Nee, Moment. Und die Chöre singen für mich. Was?
Ich muss nochmal machen.
Und die Chöre singen für dich.
Oh Gott, nein.
Tanja, was ist los?
Brot kann schimmeln. Was kannst du?
Weiß ich nicht, singen. Mehr schlecht als recht.
Ja,
zumindest könnte man das bei unserem Gast vermuten, dass er singt.
Das stimmt.
Ich weiß auch nicht, warum er es nicht einfach schon mal eiskalt durchgezogen hat und Autogramme gegeben hat. Untergramme, auch gut.
Ja, da müssen wir jetzt aber nicht so drauf rumreiten. Ich glaube, das ging ihm auch so ein bisschen auf den Sack.
Ja, aber damit muss er leben. Also er sieht halt aus wie... Wie heißt er?
Foster, Mark?
Farkmoster. Genau, den guten Christopher Krimphove von der traditionsreichen Bäckerei Krimphove, die schon mehr als 160 Jahre auf dem Buckel hat, hatten wir heute da. Und bekanntlich der frühe Vogel, der backt dem Münsteraner ja sein Brot und Brötchen. Um 3 Uhr war der gute Mann heute schon wach. Normalerweise um 5.
Ja, nach Feierabend nochmal bei uns im Podcast-Studio vorbeigeschneit und uns nochmal Rede und Antwort gestanden bei unseren vielen Fragen, die wir hatten.
Dementsprechend war das heute sein Frühstück. Es gab Smoothies, es gab einen guten schwarzen Kaffee aus dem Digital-Hub und dabei konnte es sich auch gut plauschen. Dabei konnte man gut plauschen.
Ja.
Und wir haben so ein bisschen geschwelgt in der Vergangenheit des traditionsreichen Bäckereiunternehmens, wie es damals losgegangen ist. Wir haben viel über Umzüge gesprochen, denn der gute Mann ist mal nach Hamburg, dann wieder zurück vom Bild und jetzt nach Gievenbeck. Ja, und mittlerweile hat er auch gelernt, dass ein Umzugsunternehmen auch seine Vorteile hat. Und vor allem haben wir darüber gesprochen, was seine Vision für so ein traditionsreiches Unternehmen, so eine Traditionsbäckerei in der Zukunft ist und wie er dem Ganzen seine eigene Marke und seinen Stempel aufdrückt.
Ja, völlig, völlig korrekt. Und wir haben natürlich auch über das wichtige Thema Zivildienst gesprochen. Das zieht sich ja wie so ein
selbstverständlich.
roter Faden durch unseren Podcast und wie er die Zeit empfunden hat und wie es so ist, so ein tradiertes Unternehmen mit seinem Vater zusammenzuführen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Also hört rein.
Viel Spaß. I got these voices in my head, they're getting louder every day. Somehow I like the way they sound. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Hub Münsterland.
Hallo, Test. Komm hier. Direkt erstmal was verkauft, dem jungen Mann.
Sag direkt die Waschmaschine.
Ja, perfekt. Daniel, wieso stellst du den Kaffee so weit weg? Aber erstmal der Gast.
Stimmt. Ja, wollte ich gerade sagen, oder?
Ja,
die Esel kommt zuletzt.
Aber die Letzten werden auch die Ersten sein, laut einem Sprichwort.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es wieder eindeutig zu früh ist.
Echt? Also bei mir ist gleich schon der Tag vorbei.
Es ist 10 Uhr, Daniel. Es ist nicht 8, es ist nicht 9.
Mal 10. Bitte lass uns bei der Realität bleiben. Es ist nicht mal 10 Uhr.
Und die Tage anderer Menschen, wie beispielsweise unseres heutigen Gastes, fangen noch viel früher an.
Ja, aber an den Rhythmus könnte ich mich ehrlich gesagt auch gewöhnen. Sobald ich Urlaub habe oder Wochenende, rutsche ich sofort in so einen Eulenmodus ab. Das
heißt, lange wach?
Nee, das heißt, so Freitag zum Beispiel kann ich dann, obwohl ich morgens um 7 oder sowas aufgestanden bin, also wenn ich es muss, dann kann ich aber auch locker bis um 4 Uhr morgens wach bleiben und mir irgendeinen Kram reinziehen und dann bis so 10 schlafen, 11 schlafen. Ja, und dann habe ich den Rhythmus schon drin. Das dauert nicht lange.
Wann bist du heute aufgestanden, Chris?
3.30 Uhr klingelte der Wecker.
Ja, wäre das ein Rhythmus für dich, Daniel?
Jo, da würde ich dann so langsam ins Bett gehen, ne? Wen haben wir denn zu Gast? Machen wir das doch erstmal.
Wir haben Christopher da. Christopher Krimphove.
Jo.
Kennt man.
Kennt man. Vielleicht hat man schon mal den Namen gehört,
ich bin heute Morgen noch dran vorbeigelaufen, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin.
Wer nicht?
Welcher Münsteraner? Meinst du, jeder Münsteraner kann, wenn er morgens zur Arbeit fährt, sagen, bin ich dran vorbeigekommen?
Statistisch gesehen könnte ich mir das durchaus vorstellen, oder?
Gibt's da Statistiken?
Kann man ja mal nachfragen, ob das so ist. Wie viele Filialen habt ihr denn eigentlich genau?
Aktuell haben wir 19 Filialen hier im Münsteraner Gebiet. Haben jetzt vor 14 Tagen eine Filiale mal wieder zugemacht. Wir sagen so 20 Filialen ist so die Größe, wo wir glücklich mit werden, wo wir das alles unter Kontrolle haben, wo man die Mitarbeiter dann auch noch persönlich kennt. Man könnte jede Filiale einmal am Tag theoretisch kurz anfahren und das macht schon Sinn. Größer werden ist nicht so unsere Devise.
Oh, das klingt sympathisch.
Habt ihr denn schon gefrühstückt?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Noch gar nichts?
Nee, ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Das ist so ein bisschen, der Rhythmus ist halt, irgendwann habe ich mal mit Intervallfasten angefangen.
Oh ja.
Und ich fange eigentlich direkt mit dem Mittagessen an.
Schmeckt besser als Frühstück, oder?
Ja, ich meine, man kann sich da nicht von freisprechen, wenn du durch die Backstube läufst und machst hier und da mal eine Produktkontrolle, dass du mal immer mal morgens auch mal schon mal ein Stückchen Kuchen auf dem Teller hast, bleibt nicht aus. Aber man muss sich da schon sehr, sehr zügeln.
Weißt du denn, was Intervallfasten ist, Simon?
Da isst man lange nichts und dann isst man ganz viel, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Definitionssache, ne? Aber normalerweise setzt man sich so zwei Zeitslots, ne, am Tag. So jeweils so 2 Stunden, wo man isst, entweder mittags so 12 bis 14 Uhr und dann nochmal irgendwie abends 18 bis 20 Uhr oder so. Und
ja, ich mach's nichts, ne? 16:8 heißt das, 16 Stunden nichts essen und dann habe ich ein Zeitfenster von 8 Stunden, wo ich dann eigentlich essen darf, was ich will. Und wenn man dann irgendwas für seinen Körper tun will, dann achtet man auch darauf, was man essen will. Aber das klappt zurzeit weniger gut, aber ich versuche zumindest die Zeitslots wieder einzuhalten.
Ja, ohne Frühstücken würde bei mir absolut nicht gehen. Wenn ich Hunger habe, kriege ich Bauchschmerzen, dann denke ich nur an Bauchschmerzen, dann kann ich nicht arbeiten und nicht klar denken.
Ich musste mir das jahrelang antrainieren, dass ich morgens frühstücke.
Müsli aus dem Glas zu essen, das war ein hartes Training.
Ja, das ist neu jetzt. Das ist jetzt neu.
Das Müsli to go, ja, aus dem Einmachglas.
Tag vorher vorbereiten, ja, schon sehr schlotzig, wie man sagt.
Ja.
Boah, mal Hand aufs Herz, warum tust du dir das an und stehst morgens in der Backstube? Warum musst du das tun?
Ach, ich muss ja gar nicht. Das ist ja immer das Schöne. Das kommt erst, es ist aus freien Stücken entstanden. Die Zeiten sind halt irgendwann so drin. Ich habe ja klassisch meine Ausbildung zum Bäcker gemacht. Da waren die Zeiten halt auch nochmal andere. Da steht man dann wirklich Mitternacht in der Backstube. 0 Uhr geht's dann los, beziehungsweise zum Wochenende auch abends, dann schon mal irgendwie freitagsabends 21:30, 22 Uhr. Und irgendwie ist der Rhythmus drin. Ich dachte auch früher, das ist schon heftig. Aber für mich ist es eine Zeit, 3.30 Uhr ist jetzt auch ein bisschen früher. Normalerweise beginnt da so um 5 Uhr mein Tag. Schön ist, man ist halt nachmittags halt ein bisschen eher zu Hause, ne? Was heißt eher? Aber 15, 16 Uhr bin ich dann zu Hause. Tage sind dann trotzdem 10, 12 Stunden lang, aber ist alles in Ordnung.
War das nicht damals eine schwere Entscheidung, wenn du an diese frühen Tage denken musstest, überhaupt ins Bäckerhandwerk zu starten? Oder war das schon von Anfang an klar?
Also von den Zeiten war mir eigentlich nie bange, weil ich war immer schon früh Aufsteher, weil es in der Bäckerfamilie ist das so, da wurde halt auch sonntags morgens um 8 meistens gefrühstückt, 8:30, 9 und auch wenn ich frei hatte, ich war Wochenende früh wach, auch wenn ich dann mal auf Party war, meine innere Uhr hat mich spätestens um 9 Uhr eigentlich geweckt. Hab dann tagsüber so ein bisschen gedörst. Das Gute ist, ich kann abends echt gut einpennen. Das heißt, sobald ich dann im Bett liege, keine 10 Minuten später, sind die Augen zu, kann dann, der Kopf ist dann leer, kann eigentlich alles vergessen, was am Tag war, und das ist immer gut. Und dann, wenn man dann um 3 Uhr aufsteht und ich habe trotzdem meine 6-7 Stunden Schlaf, dann passt das schon. Ist halt einfach nur ein anderer Rhythmus.
Ist das heutzutage immer noch so, dass die ganze Familie dann aufsteht? Du sagtest, Bäckers Familie, so wie du es kennengelernt hast, von der Pike auf, sind alle aufgestanden? Ist das bei dir heutzutage auch noch so, mit deiner Frau und deinem Kind, Kindern, weiß ich gerade, eins, nee, ist auf jeden Fall da, weiß ich?
Zwei Kinder. Nein, ich stehe dann auf, dass sie es nicht mitkriegen. Das heißt,
und das ist eine Kunst.
Das ist wirklich eine Kunst. Ich glaube, am Anfang ist Inga tatsächlich auch häufiger mitwach geworden, aber inzwischen, wenn der Wecker klingelt, schlafen die durch. Und ich merke das auch, ich habe also morgen meine Routine, muss dann auch recht schnell los zur Arbeit, und Wochenende merke ich dann schon, wenn ich dann zu Hause bin und es läuft dann gewisse Dinge anders und nicht so nach Ritualen ab, dann ist das schwieriger für mich als so der tägliche Arbeitstag.
Was sind die Rituale? Was ist für dich wichtig morgens, wenn du so für dich alleine bist oder der Woche?
Das waren jetzt eigentlich nur schnelle Rituale. Also zack, aufstehen, anziehen, Zähne putzen und los. Also ich brauche da morgens nicht lange. Andere Kollegen, die sagen immer, ich frühstück zu Hause erst noch, bevor ich die Schicht beginne. Ich so, morgens um 3.30 Uhr koche ich mir dann keinen Kaffee. Also den kriege ich dann spätestens in der Firma morgens. Von daher, feste Rituale sind da eigentlich nicht da.
Ja, jede Minute ist wichtig, ne? Bist du auch so jemand, der den Wecker, also ich mache das immer so, da tatsächlich jede Minute wichtig ist an Schlaf und man die bei sich behalten möchte, dass ich den Wecker so auf, keine Ahnung, 7:07 stelle oder 7:08, so dass ich dann immer weiß.
Und wann gehst du aus dem Haus? Um 7:15 oder?
Nee, aber die meisten sagen ja, ich stelle mir den Wecker auf 6:30 oder 7 Uhr und fertig ist. Nee, ich versuche dann immer, das so möglichst lange, wie es geht, rauszuzögern.
Ja, schön früh aufstehen, keinen Stress haben am Morgen und unbedingt eine glatte Zahl oder durch 5 teilbar, ist irgendwie so ein Tick. Lautstärke im Auto 25, 30, 35, so, aber nie 27. Das bringt Unglück, glaube ich. Da bin ich ein bisschen abergläubisch.
Ja, ich guck schon, also ich habe immer so 3 Wecker im 5-Minuten-Takt, die ich mir stelle. Häufig ist es dann doch so, dass ich dann nochmal kurz die Augen zufallen, aber und dann aufstehen und dann gucken, dass ich in einer Viertelstunde das Haus verlassen habe.
Auch so ein halber Snoozer.
Was für einen Vektor hast du?
Boah, keine Ahnung. Irgendeinen voreingestellten.
Ein Song oder so einen klassischen?
Nee, einen klassischen, okay. Wo ich von wach werde. Aber schon was Sanftes. Und der dritte ist dann irgendwann, wenn ich ist dann so ein Alarmton.
Also da haben sie sich auch echt keine Mühe mehr gegeben, die Hersteller, sich nochmal ordentliche Songs auszusuchen. Mal ein schönes Vogelzwitschern. Das sind immer nur so komische polyphone Klingeltöne, wo du dir denkst, ja, jetzt stehe ich hier steil im Bett.
Was ich bis heute nicht verstehen kann, ist, warum kann ich keinen Song von Spotify wählen und einfach als Option nutzen so in meinem Telefon. Das verstehe ich halt einfach überhaupt gar nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ich habe mir Vogelzwitschern im Internet runtergeladen, aufs Handy überspielt und dann eingestellt. Recht umständlich, aber es geht.
Das Einzige, was ich mal auf mein Handy gepackt habe, runtergeladen habe, war das Darth Vader Atmen.
Und dann, wer ruft dann an, wenn das kommt?
Ich hab's
die Freundin. Aktiviert. Nein, lass uns mal zurückgehen, weil die Bäckerei Krimphove und dich gibt's ja schon ein bisschen länger. Dich ungefähr 30 Jahre, wir sind nämlich derselbe Jahrgang, 1991, bester Jahrgang. Daniel ist ja vom alten Schlag.
Das halte ich für ein Gerücht.
Daniel geht bald in die Frührente.
Ich nehme niemanden ernst, der die WM 1990 nicht mitgekriegt hat.
Ich bin ja 1991 in Richtung niederländische Grenze aufgewachsen. Wo kommst du denn weg?
Ja, 91 ist schon mal richtig. Urmünsteraner, hier geboren, in der Innenstadt groß geworden, am Bild. Da hatten wir früher unsere Backstube, haben quasi direkt darüber gewohnt. Das heißt, eigentlich so ein richtiges Stadtkind gewesen. Und bisher hat mich aus Münster auch nicht ganz so viel weggekriegt. Ich war mal für 9 Monate, 10 Monate in Hamburg. Ich habe da meine Bäckerlehre angefangen, damals gekoppelt mit einem dualen Studium. Habe dann recht schnell gemerkt, erstens ein duales Studium für einen Bäcker war heftig, weil die Kollegen, die dann studiert haben oder die mit mir studiert haben, die konnten dann abends halt immer noch ein Bierchen trinken. Bei mir hieß es dann eher, okay, ab ins Bett. 4 Uhr klingelt der Wecker damals in der Ausbildung. Und das, was ich mir von Hamburg gewünscht hat, dass ich quasi auch das Leben in Hamburg ein bisschen genießen konnte, war halt echt schwierig. Und hinzu kam halt auch echt, muss man sagen, dass ich echt Heimweh auch hatte. Ich war damals 18, erste Mal weg von zu Hause. Auch schon damals mit Inga zusammen gewesen, recht frisch, 1,5 Jahre. Und dann war natürlich direkt so die Fernbeziehung, war schon heavy für mich. Bin dann jedes Wochenende nach Hause gefahren, auch um damals noch jedes Preußenspiel zu sehen. Das war auch immer ein Grund. Und dann war ich halt ja samstags bis sonntags zu Hause und montags ging dann wieder zurück nach Hamburg. Dann habe ich erst für mich den Entschluss gefasst, das Studium aufzugeben, weil das schon nichts mehr gebracht hatte für mich. Und dann habe ich auch gesagt, komm, die Ausbildung kann ich dann auch hier in der Ecke zu Ende machen und hab's dann in Telgte gemacht. Zu Hause wollte ich es dann doch nicht. Das wäre mir dann doch zu viel Wohlfühlzone gewesen, Komfortzone gewesen. Und dann bin ich nach Telgte gegangen, habe da meine Ausbildung zu Ende gemacht.
Das ging mir jetzt aber gerade alles ein bisschen zu schnell. Du bist in Münster aufgewachsen, warst direkt in Hamburg. Wie ist denn das so, in der Bäckersfamilie aufzuwachsen? Also ich kenne es nicht. Meine Eltern waren ganz regulär berufstätig, sind aus dem Haus gegangen. Aber bei euch hat sich dann ja alles vor Ort sogar am Bild abgespielt, wenn du sagst, ihr habt oben drüber gewohnt. Kannst du uns da mal abholen, wie so ein Tagesablauf in einer regulären Bäckersfamilie abläuft?
Ich habe das ja mitgekriegt. Vater war damals schon immer früh aus dem Haus. Seitdem ich Kind war, da hat er eigentlich nicht mehr aktiv mitgemacht, sondern war dann morgens immer um 3, 4 Uhr da zur Kontrolle, Endkontrolle, welche Produkte gehen raus an die Kunden. Der kam dann aber auch jeden Morgen, haben wir um 7 Uhr zusammen gefrühstückt. Das heißt, er hat immer frische Brötchen natürlich mitgebracht. Das war natürlich auch Luxus. Und wenn ich da mal Sonderwünsche haben wollte, konnte ich auch selber in eine Backstube gehen. Und das Schönste war eigentlich immer, wenn es dann irgendwie Schokocroissants gab und so ein bisschen Schokolade lief auf dem Blech runter, dann habe ich mir die Schokotaler da immer abgebrochen und habe die halt gefrühstückt. Das war so der Arbeitsablauf oder der morgendliche Ablauf, die Routine. Und ansonsten wurde immer darauf Wert gelegt, dass die Mahlzeiten zusammen eingenommen worden ist, sind. Das heißt, 12.30 Uhr wurde gemeinsam Mittag gegessen, abends wurde gemeinsam zu Abend gegessen, natürlich immer meistens mit Brötchen oder Brot. Wobei ich auch echt sagen muss, ich war, was das angeht, ich habe als Jugendlicher ganz wenig Brot gegessen, weil man einfach verwöhnt war. Und inzwischen bevorzuge ich schon Brot.
Brot vor Brötchen, meinst du? Ja. Oder generell für die Mahlzeiten?
Ja, generell. Also Brot vor Brötchen unter der Woche auf jeden Fall. Aber am Wochenende so ein schönes Croissant oder ein Brötchen darf dann halt doch sein. Und auch nicht immer nur von Krimphofe tatsächlich.
Und was hat der Rest der Familie dann gemacht, während der Vater in der Stube war? Du bist ja nicht alleine aufgewachsen, glaube ich.
Ja, genau.
Ne?
Ja, Kindergarten, Schule, ganz klassisch. Ne, erstmal vormittags. Ansonsten war ich als Jugendlicher viel draußen, viel auf dem Schulhof, hab da draußen gespielt. Da war ja, gab's ja noch nicht die digitalen Medien. War wirklich auf dem Schulhof mit dem Ball. Und wenn's alleine war, mit dem Ball gegen die Wand geschossen. Oder mein Opa wohnte da direkt gegenüber, hat mir einen Speckbrettschläger ausgeliehen. Bin dann runtergegangen, konnte mich gut alleine beschäftigen. Wenn das Wetter schlecht war, habe ich mit meinem Cousin, der wohnte quasi auch direkt gegenüber, haben uns auch in der Backstube getroffen und haben da gespielt. Ne? Das war halt in der Zeit, da hat das Ordnungsamt noch nicht so drauf geguckt, was dann da gemacht wird. Und da haben wir uns dann wirklich nachmittags mal da getroffen und haben in der Backstube halt ein bisschen gespielt. Ne?
Was zockt man so in der Backstube? Brötchen werfen oder?
Ah, das gar nicht mal. Wir haben so eigene Teige mal zusammengemischt mit allem, was wir da gefunden haben. Ich glaube, das war definitiv nicht essbar. ich weiß auch, wenn ich wiederkam, ich sah aus wie Sau, voller Mehl. Ansonsten hat man geguckt, wo vielleicht nochmal so ein bisschen Mürbeteig war, wo man vielleicht mal ein bisschen was naschen konnte. Und nebenan wohnten ja auch direkt noch Oma und Opa am Bild. Also Oma und Opa wohnten am
Gute Bild. Lage auf jeden Fall.
Oma und Opa wohnten am Bild, da war der Stammsitz, da war die Backstube, wir wohnten da. Also ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte, um mich herum. Ne? Und ja.
Das ist total faszinierend, wenn ich die ganze Zeit echt zuhöre und dann so diese Parallelen einfach feststelle, weil ein guter Freund von mir in Heimat auch Bäcker, also Bäckersohn war in der 4. Generation oder so, und das waren 3 Kinder. Der Älteste hat dann irgendwann das Ganze übernommen und er als fast Jüngster, ich glaube, da kam ja noch eine hinterher, hat einen anderen Weg eingeschlagen, aber da auch, also wir als Kinder haben wir da mal Verstecken gespielt und haben auch, weil das bietet halt einfach so eine Bäckerei an, weil alles so verwinkelt, verschachtelt ist mit diesem Mehlspeicher und Kornspeicher, und dann vor allen Dingen auch in den jüngeren Jahren, wenn man so in der Grundschule war, dann konnte man dann immer in den Laden, konnte sich ein paar Sachen aussuchen und mitnehmen, hat man sich gefühlt wie der König. Und als man älter geworden ist, ist dann zusammen irgendwie feiern gegangen, dann morgens Taxi da angehalten und dann erstmal ab in die Backstube und die ganzen Bäcker mega abgenervt.
Moin, 3 Mettbrötchen bitte.
Ja, so eine Art. Ja, ist großartig, und vor allen Dingen auch die Großeltern haben da auch gewohnt und so, und die früher auch oben drüber. Das scheint ja echt so ein, weiß ich nicht, immer so ein wiederkehrendes Phänomen zu sein. Also echt so ein ganz eigenes Ökosystem, ne? Wie ja. Du schon gesagt hast, spielt sich alles irgendwie so auf wenigen Quadratmetern ab, und das ist irgendwie als Kind die ganze Welt.
Wichtige Frage noch zum Thema Schule. Was für ein Typ warst du damals in der Schule?
Ach, schwierig. Also, ich war mit Sicherheit nicht der Fleißigste, sage ich auch ehrlich, weil Schule war einfach, da waren zu viele Dinge, wo ich früh wusste, was brauche ich dahinter fürs Leben von. Ne? Und ich habe mir die Themen rausgepickt, die mich interessieren, die mich auch später vielleicht auch weiterbringen, die mich auch interessieren, die mich fürs berufliche Leben, aber auch fürs private Leben irgendwie interessieren können. Und da habe ich dann schon investiert und da habe ich auch Spaß dran gehabt. Aber ansonsten so viel wie nötig, so wenig wie möglich war immer so die Devise. Ne? Und 3- war gut genug und eine 4+ war ausreichend. Mir wurde immer gesagt, ausreichend ist doch fast gut und gut ist fast sehr gut. Also irgendwo.
Ja, stimmt. Die Versetzung ist immer das wichtigste Ziel.
Ja, Tatsache.
Und du, Daniel, was hast du für einen Charakter damals?
Ja, mega schlecht. Ich war absolut schlecht in der Schule. Also wirklich, komplett. Ich war so schlecht, dass ich in den Halbjahrszeugnissen, also war die Versetzung akut bedroht. Das wurde dann mir und natürlich meinen Eltern mitgeteilt, auch äußerst deutlich. Und dann musste ich mich tatsächlich ein bisschen strecken, so dass ich dann gerade so die Versetzung geschafft habe. Aber ich bin nie hängen geblieben, aber mein Englischlehrer hat auch mal gesagt, gutes Pferd springt so hoch, wie es muss, Daniel.
Aber ja. Wart ihr eher so die Charaktere, die gesagt haben, okay, ich will hier nicht auffallen, ich laufe einfach mit, oder wart ihr schon Klasse 5b, Daniel?
Ja.
Der Klassenclown?
Ja.
Okay.
Das reicht auch dazu.
Und du?
Nee, Klassenclown war ich nicht. Also ich war eher schon zurückgenommen, war auch eher ein bisschen schüchtern. Je älter ich dann wurde, kamen dann schon mal ein paar Sprüche und alles im Rahmen. Also ich glaube, ich hatte bis heute keinen Klassenbucheintrag. Ah doch, vielleicht, ich glaube einmal, weil ich dreimal die Hausaufgaben nicht hatte, aber ansonsten eher ein angenehmer Zeitgenosse.
Also ich kann da in der Grundschule, sagen wir es mal so, um den Rahmen mal so einzugrenzen, in der Grundschule haben wir irgendwann angefangen, die Scheren Also wir haben dann festgestellt, dass man die Schere in die Steckdose stecken kann und haben die Schere in die Steckdose gesteckt und dann ist in der ganzen Grundschule ist die Sicherung rausgeflogen. Niemand hatte da mehr irgendwas an Strom. Und ja, so hat dann die ganze Sache angefangen.
Was okay, du legst die Latte auf jeden Fall sehr hoch. Bei mir war es eher so reinrufen, Sprüche klopfen, mit dem Stuhl wackeln, Brötchen hinter die Heizung legen und züchten. So ja. Geschichten.
Also das kann ich mir bei dir aber durchaus vorstellen. Du bist doch der Mega-Flummi. Also du konntest damals bestimmt nicht ansatzweise irgendwie ruhig sitzen.
Es wurde auch damals mit meiner Lehrerin besprochen, ein Gespräch, was stattgefunden hat zwischen meiner Mutter und ihr. Meinen Sie, er ist irgendwie, braucht mehr Aufmerksamkeit als die anderen oder ist das normal so? Meinen Sollten Sie? Wir das mal prüfen lassen? Meinen Sie, nein, der ist so. Das ist in Ordnung so, dass er so viel Energie hat.
Ja, wie war das noch? Kein Tageslicht, darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
Was, ist das meine Pflegeanleitung oder?
Nee, das kommt aus Gremlins. Egal.
Ah, ja.
Das Film lang vor eurer Zeit.
Das kennen die meisten gar nicht mehr.
Wir haben komischerweise immer Gäste da. Also was heißt komischerweise?
Komischerweise.
Ja, aber nee, wir haben das doch komischerweise immer Gäste da, die mit ihrem Unternehmen oder selbst immer ein Jubiläum haben. Jetzt ist das natürlich schon aus 2020, also wir sind jetzt knapp dran vorbeigeschrammt, aber 160 Jahre gibt es die Bäckerei. 160 Jahre, ist das damit eigentlich eine der ältesten Bäckereien oder die älteste Bäckerei in Münster?
Inzwischen sind wir die älteste familiengeführte Bäckerei in Münster mit 160 Jahren. Vor uns war immer die Stadtbäckerei. Die ja jetzt nicht mehr in Familienbesitz sind. Von daher haben wir jetzt das Prädikat älteste Familienbäckerei in Münster, aber da gebe ich auch nichts drauf. Nur von der Tradition kann man sich in Zukunft nichts kaufen.
Nee, das ist richtig. Aber das heißt, wer hat das damals gegründet?
Tatsächlich Heinrich der Erste, 1860. Und die ersten vier Generationen waren auch immer Heinrichs. Ah. Dann kam mein Vater, der Zweitgeborene war, der Erstgeborene hieß sogar auch noch Heinrich, der hat für sich damals entschieden, das nicht zu machen. Und dann kam halt der erste Georg, das war dann die fünfte Generation. Und bei uns hatte sich das sogar auch nochmal durchgesetzt. Mein Bruder hieß mit zweiten Namen Heinrich. Ich weiß nicht, was meine Eltern sich dabei gedacht haben, ob die gehofft hatten, dass er vielleicht Lust hätte. War dann aber auch nicht so. Und dann kam dann hinterher nach dem Georg dann noch ein Christopher dazu. Aber wie gesagt, Heinrich der Erste hat es damals gegründet am Bild.
Hast du noch einen zweiten Namen? Steckt da irgendwo noch ein Heinrich zwischen?
Nee, ein Rudolf.
Rudolf
nach dem anderen Opa.
So ein ganz bescheidener Rudolf steckt da noch.
Kann man mitnehmen, auf jeden Fall.
Warum nicht?
Und damals wurde sogar noch die erste Bäckerei, habe ich rausgefunden, mit Ausschank. Also ich finde, das hat Potenzial. Wieso gibt's das nicht wieder?
Das habe ich mir auch schon mal überlegt.
Krimhove plus Ausschank.
Ja, es wurde damals am Bild ein Bier gebraut. Ich glaube, das war ein sogenanntes Keut. Frag mich nicht, was das ist. Ich höre es selber nur vom Hören sagen. Und dann wurde es auch, ich weiß gar nicht, wie lange gebraut worden ist, was so Jahresdaten angeht, bin ich echt nicht gut. Hatte ich aber auch tatsächlich schon mal überlegt, aber ich glaube, die Kernkompetenz Bäcker, die sollten wir uns erstmal beibehalten. Da gibt's auch noch viel Entwicklungspotenzial, bevor ich anfange, Bier zu brauen. Da gibt's in Münster ja inzwischen ein paar ganz gute, die das können.
Gibt's Bier bei euch zu kaufen in den Filialen?
Ja, durchaus. Durchaus und auch jetzt inzwischen regionale Finne-Biere.
Sehr gut.
Oder halt, wir sind umgestiegen damals, der Kontakt über Preußen hatten wir, ich glaube in ein paar Filialen haben wir noch Warsteiner, über den lieben Sigi Höhing haben wir da den Kontakt natürlich gekriegt und wir haben, Bier ist ein C-Produkt bei uns, muss man ganz klar so sagen.
Was ist das A-Produkt?
Tatsächlich immer noch das klassische Weizenbrötchen.
Der Gaumenkiller, wie ich ihn liebevoll nenne.
Weil die Schnittkanten zu hart sind und
ja, man genau. Sich dann den Gaumen aufreißt. Also dieses Produkt ist seit Jahren verbesserungswürdig. Wieso gibt's da keine Innovation an dem Brötchen mal?
Was wäre denn deine Innovation?
Flache Kanten oder keine Ahnung.
Flache
Kanten. Ich weiß es nicht. Dass sie nochmal irgendwie abgehobelt werden oder so.
Ja, gibt's durchaus. Kommt immer drauf an, in welchem Ofen so ein Brötchen gebacken wird. Denn das hat, wir Bäcker nennen das ja Ausbund.
Selbstverständlich.
Und hättest du dich mal besser vorbereitet.
Manchmal ist der so ein bisschen flacher, wenn der in einem Umluftofen gebacken wird und in den Läden, da backen wir ja auf einer heißen Steinplatte, das heißt, der kriegt mehr Unterhitze, so ein Brötchen explodiert so ein bisschen mehr und hat dafür etwas schärfere Schnittkanten.
Einen sanften Ausbund, das wünsche ich mir in Zukunft.
Nee.
Wird's nicht geben.
Nee.
Ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal, oder? Ein guter Ausbund?
Ja, definitiv.
Siehst du, Daniel?
Ja, doch, nicht
jetzt,
schlecht.
Jetzt stehe ich wieder kompetent da. So, das reicht mir. Wir springen zurück nach Hamburg. Ich habe von deiner Frau erfahren, du bist nicht sehr erfahren darin, umzuziehen. Hol uns da doch nochmal ab, wie der Umzug abgelaufen ist.
Ja, super strukturiert. Ich weiß gar nicht, was es da zu meckern gibt. Also der war top geplant.
Wer war alles da zum Helfen?
Standard.
Außer ja. dir?
Oh, frag mich nicht. Ich glaube, das waren tatsächlich nicht ganz so viele. Ja, ich glaube, der war wirklich so ein bisschen chaotisch. Ich habe dann einen Tag vorher irgendwas alles in Kisten gepackt. Ich habe mir dann über die Firma X gern so einen Bulli gemietet. Dann sind wir umgezogen. Ich hatte auch tatsächlich nicht viel. Und ich war froh, dass ich Inga dann hatte, die mir da geholfen hatte. Die war so ein bisschen, ich glaube, Inga ist bis dahin schon zweimal umgezogen oder einmal, ich weiß es nicht. Und dann klappte das aber auch ganz gut. Aber ich glaube, wir waren wirklich nur... Boah, ich muss mal überlegen, waren wir zu zweit oder zu dritt? Ich weiß gar nicht, aber wir waren nicht viele, aber es war auch nicht viel zu transportieren. Okay. Aber definitiv, ich glaube, ich habe dazugelernt bei den letzten Umzügen.
Ja, wie viele sind es mittlerweile an der Zahl?
In Münster bin ich dann von zu Hause raus, ne, dann mit meinem Bruder in eine eigene Wohnung, dann von da nach Hamburg, von Hamburg zurück bin ich mit Inga zusammengezogen. Dann gab es da mal eine kurze Pause. Das heißt, da bin ich wieder zurück zum Bild gezogen. Mhm. Da hatte ich eine kleine Dachgeschosswohnung. Dann, wie sich die Liebe dann so ergeben hat, wieder mit Inga zusammen nach Kinderhaus, in das Elternhaus von ihren Großeltern. Dann haben wir uns dazu entschieden, zurück zum Bild zu ziehen, in die alte Wohnung von meinem Opa und von meiner Oma. Die hatten wir uns umgebaut, wo wir dann recht schnell gemerkt haben, nach anderthalb Jahren, Innenstadt, direkt am Bild mit zwei Kindern, ist halt doch nicht mehr so das Coole und das Wahre, wenn man dann vorher den Luxus hatte und einen Garten hatte und man das eigentlich genossen hatte, aber irgendwie hatten wir es noch nicht wertgeschätzt. Wir dachten, ah komm, wir haben die Nähe zur Stadt wieder, können mal eben schnell was zu essen holen, schnelle Einkäufe erledigen, haben dann aber einfach gemerkt, dass das uns nicht mehr so gut getan hat. Ich habe auch für mich gemerkt, dass ich einfach, wenn ich von der Arbeit komme, auch meine Ruhe haben möchte und das war im Bild allein durch die Lautstärke schon nicht gegeben, weil wenn man da weiß, da fahren zu Nicht-Corona-Zeiten zwischen 70 und 80 Busse am Tag her. Mhm. Man hat den Laden unter sich, wo man natürlich auch ganz viele Vorteile hat. Immer frisches Brot, Brötchen und mal eben das, was fehlt, konnte man holen. Aber man kann halt auch einfach nicht direkt abschalten. Ne? Ja. Und du bist halt immer irgendwo als Chef da, guckst mal eben kurz in die Auslage, ist alles gut. Und habe ich für mich gemerkt, ja, dann kam jetzt vor 8 Wochen der Umzug nach Gievenbeck.
Da kann man es aushalten.
Ja, bisher schon.
Bisher schon, schau mal, wie lange. Möchtest du vielleicht an der Stelle auch noch deinen Kumpel Flo Voss grüßen, weil er so oft geholfen hat bei den Umzügen?
Ja, liebe Grüße, Flo. Ich glaube zweimal, ne?
Ja, er sagte immer, du bist schon sehr oft umgezogen und er hat es immer geschafft, nicht zu helfen, aber zum Essen da zu sein. Fand ich sehr gut. Also der Mann macht's richtig.
Siehste, kann sogar sein. Ich habe das gar nicht so gemerkt, weil ich weiß, hinter Umzug von Kinderhaus zum Büll, da hatten wir extrem viele Umzugshelfer. Das hat innerhalb von 2-3 Stunden geklappt. Und ja, Flo kam wirklich zum Essen mit seiner Rikscha dann hinterher vorbei.
Das heißt also, Bild, Hamburg, Hamburg, Bild, dann innerhalb von Münster ein paar Mal hin und her.
Ja.
Aber es war von Anfang an klar, als du aufgewachsen bist, ich werde Bäcker.
Ja, was heißt von Anfang an? Ne? Irgendwie, ich habe mit 12, 13 so die ersten Male dann auch in der Backstube mal mitgeholfen. Wenn bei uns in der Bäckerei Großkampftage sind, das ist dann ja immer zu den Tagen Karneval, Silvester, da habe ich ja das erste Mal die Berührung damit gehabt, auch wirklich aktiv mitzuarbeiten. Da ging es darum, Berliner zu backen, beziehungsweise für mich darum, die zu füllen und die zu zuckern. Ja, und irgendwie ist das hängen geblieben. Das war natürlich, dass es auch körperlich anstrengend ist, aber irgendwie so dieses im Team arbeiten, man arbeitet mit Rohstoffen, man kann aus einfachsten Zutaten was zaubern. Das ist so hängen geblieben, wo ich dachte, ey, das interessiert mich. Und auch so der Umgang mit Menschen kam dann später dazu, als ich für mich dann die Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, das war so, in meinem Kopf war die wirklich so mit 14, 15, dass ich wusste, okay, habe ich Bock drauf. Vielleicht habe ich es mir auch damals einfach gemacht, weil ich dachte, boah, ich habe keinen Bock auf Schule. Dann weiß ich, komm, ich hatte auch mal damit geliebäugelt, nachher 10 runterzugehen und dann schon die Bäckerausbildung zu machen. Habe dann aber das Abi dann doch durchgezogen. Da war recht klar, okay, ich mach eine Ausbildung, lerne das alles von der Pike auf und habe dann Bock, das zu übernehmen, obwohl ich auch damals wusste, ich habe ja mitgekriegt, wie stressig der Beruf auch durchaus ist, dass die Tage nicht nur 8 Stunden haben, dass Samstag, Sonntag auch dazugehört, dass das auch eine gewisse Verantwortung ist, aber es hat mich definitiv nicht abgeschreckt.
Und bevor wir jetzt gleich über den Start bei Krimphofe vielleicht sprechen, müssen wir erstmal Geschenke machen.
Ach ja.
Ich gucke hier auf die Uhr und denke mir, haben wir vergessen. Kleinen Moment, ich setze kurz die Kopfhörer ab.
Spannung steigt.
Oha.
Magst du sowas?
Ja, durchaus, ne?
Magst du sowas?
Also, einmal bitte kurz ins Mikro sagen, was du bekommen hast.
Zwei leckere Smoothies, einmal gelb, einmal grün. Und was Fruchtiges. Also, um genau zu sein, Fruchtgummis, Weingummis, die, wenn die einmal offen sind, auch recht schnell leer sind bei mir.
Uns wurde gesagt, du kannst da nicht so gut dran vorbeigehen. Sei es, ob es zu Hause offen auf dem Küchentisch liegt oder in der Filiale, beziehungsweise im Büro. Da gehst du schon mal gerne ran.
Ja, Tatsache. Das kann ich schlecht widerstehen. Das war so, bei uns zu Hause stand halt immer was auf dem Wohnzimmertisch. Meistens dann irgendwie Weingummis oder Weingummi-Lakritz-Kombi und ja, das war immer verlockend.
Ja, ne? Wohnzimmertisch, ne? Hat halt auch schon im jungen Alter die richtige Höhe.
Definitiv.
Komm mal ran. Küchentisch wäre sonst ein bisschen besser geworden. Naja.
Aber so. Vielen Dank. Also ich hoffe, ich lasse die jetzt erstmal zu, weil sonst mit vollem Mund lässt sich gleich schlecht sprechen.
Ey, gerne, erlaubt. Genau, gerne jetzt konsumieren vor Ort. Ansonsten nicht vergessen mitzunehmen nachher. Viele Gäste vergessen immer dann, ihre Sachen mitzunehmen. Und wir denken, die Geschenke.
Ja, noch hier. Die guten Geschenke. Exakt.
So, Stichwort Krimphofe. Du bist... Oder hast du noch eine Frage?
Ja, ich wollte da eigentlich nochmal reingrätschen und sagen, wenn das so ein traditionsreiches Unternehmen ist, haben dann die Eltern für die nächste Generation dann eigentlich auch so ein bisschen so diesen, dass sie so in Anführungszeichen diesen Druck weitergeben, dass ja das Unternehmen auch weiterleben muss durch die eigenen Sprösslinge? Oder war das bei euch, bei dir jetzt dann auch so völlig freigestellt? Ja. Weil was hätten die Eltern, was hätten deine Eltern gemacht, wenn jetzt beide gesagt hätten, ja nö, also ich mach was anderes, ich hab Bock auf... anderes Lebensziel oder andere Lebensplanung?
Also erstens, Entscheidungen wurden mir immer freigestellt, da wurde nie Druck ausgeübt. Da wurde eher gesagt, überleg dir das gut. das ist halt eher so dieses innere Gefühl, dieses traditionsverpflichtet schon. Und man hat natürlich eigene Ideen und man hat Lust, so ein Unternehmen auch zu spicken mit den eigenen Ideen und das weiterzuentwickeln. Und es geht ja jetzt nicht nur um täglich Brot und Brötchen, sondern es ist ja auch vielfältiger, das Thema. Also Druck war nie da. Ich glaube, für meinen Vater war es dann schon, als er dann wusste, als ich gesagt habe, ich mache das weiter, dann war für ihn auch zumindest die Möglichkeit da, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir sind dann ja irgendwann vom Bild zu Loddenheide gezogen und ich weiß nicht, ob er den Schritt gemacht hätte, hätte ich gesagt, ich mach's nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Vater ja auch noch recht jung ist, mit 55 und ich weiß nicht, wie er dann weiter entschieden hätte, keine Ahnung, weiß ich gar nicht.
Und seit wann bist du jetzt dabei?
Richtig, lass mich mal kurz überlegen, 2011 kam ich aus dem FSJ bei Preußen raus, dann habe ich 2011 bis 2013 die Bäckerausbildung gemacht und danach war ich dann noch, ja, so Mitte 2013, ja, 2013, 2014 bin ich dann mit uns im Unternehmen eingestiegen und als mein Großvater dann vor fünf Jahren verstorben war, habe ich dann quasi die ersten Geschäftsführeranteile von ihm übernommen.
Okay.
Hast du gehört? Zwischen den Zeilen FSJ? Simon?
Ja.
Freiwilliges soziales Jahr?
Ja, habe ich auch gemacht.
Ja, wissen wir ja von unseren vorherigen Gästen, dass das ein ganz wichtiges Thema ist bei uns anscheinend. Wir können auch so ein Zivi-Podcast eigentlich sein.
Genau, dein Zivi. Mit Daniel und Simon.
Ja, genau. Wir wollen den Zivi zurück. Petition haben wir schon aufgesetzt.
Ja, wollen wir da noch kurz einsteigen?
Ja, klar.
Bevor wir diesen wichtigen Teil deines Lebens vergessen.
Wir sagen immer, es ist die geilste Zeit gewesen. Ich meine, bei Simon sowieso.
Ja, war es auch. Das war nicht nur für mich die geilste Zeit, muss man auch sagen. Das war auch in den letzten Jahren für Preußen die geilste Zeit. Weil nicht, weil wir da waren, aber weil das war das Jahr, als Preußen tatsächlich den Sprung in die dritte Liga geschafft hat. Und ich habe da zusammen mit dem alten Schulfreund Jonas Austermann zusammen das FSJ im Sport gemacht. Weil das war für mich immer mal so eine andere Richtung. Also erstens, auf Bund hatte ich nicht so den Bock, muss ich auch ehrlich sagen. Und dann habe ich geguckt, was kann man cool machen. Und Florian hat ja unter anderem, Florian Voss hat ja auch sein FSJ bei Preußen damals gemacht. Und da kam das so ein bisschen dahin. Und da dachte ich, okay, ist vielleicht eine ganz coole Alternative, da mal reinzugucken. Ein Jahr hat auch derbe Bock gemacht. da ging es dann, eigentlich sollte man ja so ein bisschen die Jugendmannschaften damit unterstützen. Ich saß dann aber eher oben mit in der Verwaltung, habe mich so ein bisschen um die Sponsorenpflege gekümmert. Das heißt, das war für mich auch schon mal so ein Einstieg in diesen, in so einen Büroalltag. Das hat Bock gemacht und es war eine extrem enge Zusammenarbeit damals in dem ganzen Team. Mit dem Trainer auch, der uns auch mal rangeholt hat, wo wir dann mal gewisse Sequenzen für ihn zusammenschneiden durften, so ein bisschen in die Richtung Motivation. Das hat richtig Bock gemacht und da weiß ich noch, da habe ich in der Saison habe ich kein Spiel verpasst, haben jedes Spiel zu Hause auswärts mitgenommen und das war schon eine coole Zeit, die ich nicht missen möchte und war natürlich mit dem Aufstieg dann echt gekrönt, hat Bock gemacht.
Gerüchte behaupten ja, du warst maßgeblich dafür verantwortlich, dass Preußen aufgestiegen ist mit deinen Tätigkeiten da. Du warst ja nicht nur im Büro, sondern auch auf dem Platz, oder?
Echt, auf dem Platz?
Man konnte nicht erkennen, dass du es bist. In einem Kostüm? Oder ist die Info falsch?
Ach, ja, Tatsache. Ich glaube, ich bin sogar zweimal in das Fifi-Kostüm reinge...
Ja, du warst Maskottchen, oder nicht?
Ja, klar.
Ja, also. Klar. Kein Wunder, dass die aufsteigen.
Das war brüllend heiß an dem Tag. Das war das Spiel gegen Rot-Weiß Aalen. Zweite Mannschaft oder erste, ich weiß gar nicht.
Und gewonnen 10-0.
Ja, irgendwie, das war heftig. 5-6-2 irgendwie so. Das war, und das Gute ist, mich kannte da keiner. Das heißt, man konnte sich da echt zum Affen machen. Aber man merkte schon einfach so, das Maskottchen war in der Fanszene bei Preußen überhaupt nicht anerkannt. Und ich konnte ihn nicht so animieren.
Wie rutscht man da rein in so ein Kostüm?
Ich glaube, ich habe das selber gefragt. Ich als Jugend oder als Kind fand das damals mega cool, das Fifi-Maskottchen, was es leider nicht so mehr gibt. Und wie gesagt, gibt's das noch? Ja, hat ein paar Mottenlöcher im Keller. Das wurde dann einmal repariert, passte und dann habe ich das, glaube ich, für 2 Spiele gemacht.
Deswegen habe ich bei Google auch keine Bilder von Fifi gefunden.
Was ist Fifi? Ist das ein Hund oder?
Ist ein Adler.
Fifi ist ein Adler. In Anlehnung an den legendären Felix Fifi Gerritsen aus dem 100.000-Mark-Sturm.
Warte mal, 119 Spiele, 83 Tore? Irgendwie sowas habe ich
gelesen. Ja, keine Ahnung.
Der hat bei Preußen gespielt und viele Tore geschossen.
51 Vizemeister geworden in Berlin gegen Kaiserslautern. Und
genau,
kam das.
Denn Preußen ist Gründungsmitglied der heutigen Bundesliga gewesen damals.
Ja, das muss man nicht erzählen. Das man nicht mehr hören können, ey.
Ja, aber es ist so. Ja, ich habe immer noch so einen Bildungsauftrag bei Simon.
Genau.
Das
sollte jeder Münsteraner definitiv wissen.
Richtig, ja. Zugezogen sowieso.
Deswegen reden wir ja darüber, damit es auch jeder hört. Okay, FSJ, check.
Ja.
2013 Einstieg Geschäftsführung Krimphove. Und ja, wann?
Ein bisschen später, 2016. Ne?
2016, Entschuldigung.
Ja, und dann
erst. Hast du erstmal aufgeräumt?
Nee, ganz und gar nicht. Also, aber Gott sei Dank ist die Entwicklung der letzten Jahre durchaus positiv gewesen, dass das auch Spaß gemacht hat, verglichen mit meinem Vater, als er, glaube ich, in die Geschäftsführung 2000 kam. Da hatte er, glaube ich, andere Aufgaben. Da ging es damals wirklich, dass wir nicht ins Minus rutschen, da ging es auch um eine Insolvenz. Ich bin ja wirklich erst eingestiegen, so richtig mitgekriegt, muss man sagen, mit dem Umzug 2010 zu Loddenheide, da ging es dann ja auch ein Stück weit bergauf und ich sag mal so, diese schlechten Zeiten, die habe ich gar nicht großartig mitgekriegt und dann war mein Auftrag eigentlich tatsächlich, war ich erstmal als Bäckermeister dann in der Backstube, habe da so ein bisschen meine Tätigkeitsfelder gesucht, habe das, was ich auf der Meisterschule gelernt habe, auch versucht anzubringen. Das heißt, die Besinnung auf alte Rezepturen, wieder fertige Mischungen rausschmeißen, wirklich dieses Back to the Roots, weil das hatte mich schon begeistert auf der Meisterschule, was man wirklich durch natürliche Zutaten einfach machen kann. Und das war damals so 90er Jahre, da kam die ganze Backmittelindustrie hier auf den Markt und sagte, hier, gib doch mal das da rein und das Pulver und der Bäcker, der muss gar keine Arbeit mehr machen, der muss nur einen Sack aufmachen und Wasser rein und dann hast du immer eine gleichbleibende Qualität und ich so, ja, das war nicht unser Ziel, wir wollten uns irgendwann über Qualität definieren, anders sein als die anderen und deswegen sind wir da den Weg zurückgegangen.
Das sind dann letztendlich auch die Werte, die ihr so für euch definiert habt oder die es auch seit 1860 gibt und die weiterleben oder gibt es neue Werte oder gibt es generell Dinge, die du anders angehst, als deine Vorfahren getan haben?
Wir sprechen da eigentlich dieselbe Sprache, zumindest was Produktqualität angeht. Da sind wir uns einig, dass sowieso nur gute Qualität rausgehen darf, dass wir uns von den Mitbewerbern einfach auch ein Stück weit absetzen möchten in gewissen Bereichen. Und ansonsten, ja, Werte, ich sag mal, wir haben ja auch noch einen anderen Auftrag als Brot und Brötchen zu backen. Wir haben 230 Mitarbeiter beschäftigt, die möchten auch gepflegt werden, und das ist so mein Ansatzpunkt, irgendwie mal eine Unternehmenskultur reinzukriegen in einem Handwerksunternehmen, wo jeder gerne zur Arbeit kommt und wo er auch einen Sinn hinter der Arbeit versteht und nicht nur sagt, ich verkaufe morgens Brot und Brötchen und das ist mein Auftrag, sondern auch verstehen, was steckt dahinter, dass man sich einsetzt für möglichst regionale Rohstoffe, für lokale Rohstoffe, für eine gute Produktqualität, für gute und faire Arbeitsbedingungen. Also das sind so Dinge, die ich so ein bisschen anstrebe jetzt in Zukunft. Da sind wir auf dem Weg dabei. Das ganze Thema Nachhaltigkeit geben wir an. Wir stellen zurzeit alles auf den Prüfstand, haben ein Nachhaltigkeitsteam gegründet jetzt vor 2 Monaten, arbeiten da seit einem guten Jahr mit einer Software zusammen, die uns dabei unterstützt, erstmal das ganze Thema Nachhaltigkeit greifbar zu machen, weil das ist ja ein Thema, das ist ja unendlich groß und jeder spricht immer von Nachhaltigkeit, aber keiner kann so wirklich begreifen, was da wirklich hintersteht. Auch für mich ist das Thema noch riesengroß, deswegen habe ich da auch ein Team gebildet, wo wir einfach eine interne Ausschreibung gemacht haben, werde Teil des Nachhaltigkeitsteams, hast du Bock, uns dabei zu unterstützen? Und da kam wirklich im ersten Step, haben sich da 10 Mitarbeiter gemeldet, hatten jetzt vor 14 Tagen das erste Treffen und gucken wir, dass wir jetzt mal so ein bisschen ins Handeln kommen, nicht nur in der Theorie bleiben, sondern dass wir auch mal wirklich Schritte umsetzen können. Und mir ist einfach wichtig, dass das Thema von innen herauskommt. Das soll keine Marketingzwecke haben, sondern es soll gelebt werden von den Mitarbeitern. Die sollen sich damit identifizieren können. Und wenn so ein Thema von innen dann gelebt wird, dann kommt das, glaube ich, ganz automatisch nach außen. Weil ich glaube, wenn wir das Marketing-Thema betreiben wollten, dann könnten wir schon ganz, ganz viele Dinge einfach nach draußen knallen, die wir machen. Das ist aber nicht mein Ansatz. Ich möchte das wirklich machen aus innerer Überzeugung. Und wenn das dann hinterher auch passt und wir setzen das wirklich zu 100% um, dann kann man damit an der Öffentlichkeit, dann kann man auch der Öffentlichkeit sagen, guck mal, hier setzen wir uns für an. Aber wenn ich sage, wir erfüllen ein Thema nur zu 85% oder 90% und ich gehe damit in eine Werbung, da machst du dich auch immer ein Stück weit angreifbar mit. Und von daher sage ich, okay, wir machen es intern, wir machen es für uns. Wir versuchen es intern zu leben und dass das nach außen kommt, wird dann irgendwann spätestens mal über Mundpropaganda dann auch passieren.
Nachhaltigkeit heißt ganzheitlich, angefangen bei weniger Papier benutzen, Transportwege zu verkürzen, weniger Brötchen wegzuschmeißen, von A bis Z einmal komplett, nicht nur die Produktion betreffend.
Genau, absolut. Das ist ja bei uns, ist das Thema ist ja riesig. Da geht's von, wie du schon sagst, ist Verpackungsmüll. Das heißt, wir haben vor 1 Jahr, 2 Jahren komplette Plastik eigentlich verbannt aus dem Verkauf und haben jetzt so gewachste Brotbeutel, damit die Brote frisch bleiben. Obwohl man einfach auch sagen muss, Plastik hat ja auch zumindest den Nutzen, dass es ein Brot eigentlich am bestmöglichen noch schützt. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch den Auftrag, unser Brot zu schützen. Das ist ja auch nachhaltig. Das heißt, wenn ein Brot in der normalen Papiertüte rauskommt und das ist nach dem Tag trocken, da ist ja auch kein mitgeholfen. Das heißt, du musst da irgendwie so einen Mittelweg finden. Wenn du jetzt einen Polybeutel hast und das Brot hält sich 3 Tage und du hast dann nur eine Papiertüte und das Brot hält sich nur 1 Tag, ist halt auch Kacke. Ja. Ja, und von daher muss man da so einen gesunden Mittelweg finden. Aber jetzt, ich denke, in knapp 1-2 Wochen gehen wir da mit 9 Plätzchenverpackungen an den Start, wo wir dann auch auf nachhaltige Verpackung gehen. Das ist ein Thema. Nachhaltige Rohstoffe natürlich auch gucken, dass wir gewisse Produkte, die wir hier aus der Region beziehen können, dass wir auf kurze Ketten, Lieferketten setzen, dass wir unseren Lieferanten möglichst auch kennen. Beispielsweise die Milch, ganze Milchprodukte jetzt auch seit Anfang des Jahres kommt von Große Kindrup aus Handorf, haben jetzt ein eigenes Roggen- und Dinkelfeld mit Bäckerkollegen angebaut, damit wir auch einfach wissen, wo das herkommt, haben da passend zu diesem Roggenfeld, haben wir auch in Haltern, haben wir so einen Brotlehrpfad ins Leben gerufen. Das heißt, da wächst der Roggen jetzt gerade in der Hart und dadurch ist ein Weg, der ist 50 Meter lang und da stehen so Schilder, da sind die teilnehmenden Betriebe dabei und da wird halt auch dem Verbraucher mal mitgeteilt, welchen Weg geht denn das Getreide vom Feld zur Mühle, zum Bäcker und wie wird es verarbeitet. Das ist halt wirklich so der erste Lehrpfad, den man wirklich zu Fuß durch das Feld gehen kann. Das ist ein Schritt. Das heißt, wir möchten da einfach die Kunden und jeden Besucher dieses Wegs einladen, sich da so ein bisschen zu drüber informieren. Das ist ein Weg. Aber auch zur Nachhaltigkeit gehören ja auch, wie gesagt, Arbeitsbedingungen. Nicht nur unsere Arbeitsbedingungen hier bei Krimphofe, sondern wie sind die Arbeitsbedingungen in dem Land, wo wir unsere Rohstoffe herbeziehen. Ja. Ne? Ich finde immer, das schönste Beispiel ist immer, wenn ich jetzt mal die Avocado mal rausnehme, wenn wir jetzt mal einen Snack mit Avocado machen wollen, der gehypt wird als Superfood, und das ist ja auch unbestritten, dass es super gesund ist, aber die Bedingungen, wie so eine Avocado angebaut wird, ja, sind halt auch schon wieder fragwürdig, ne? Und das sind also Dinge, die dich auf so einem Nachhaltigkeitsweg erstmal begleiten, und wir müssen jetzt erstmal priorisieren, was ist für uns wichtig, kommt an Priorität A und B, und was sind so Themen, die wir dann auch mal später behandeln, weil das ist ein Thema, das wird nicht in 2-3 Jahren abgeschlossen sein. Dahinter steckt halt irgendwo mal dieses Ziel, man kann sich nachhaltig zertifizieren lassen. Ob man da jetzt so ein TÜV-Siegel für kriegt, sagen wir dahingestellt, ist auch nicht mein Bestreben danach, aber das könnte so ein Oberziel sein, dass man sagt, okay, in 2-3 Jahren sind wir so weit, dass wir uns auf das Thema Nachhaltigkeit zertifizieren lassen können.
Stichwort Marke, du hast es mehrmals gesagt, ihr wollt gar nicht so krass nach außen brechen über die sozialen Medien oder so, über das, was ihr alles macht, weil es für euch vielleicht ein Stück weit einfach selbstverständlich ist. Wie möchtest du in deiner Zeit, wo du bei Krimphofe tätig bist, die Marke positionieren? Tradition versus Moderne, wo ist da dein Ziel oder dein Mittelweg?
Ja, ich sag mal, die Tradition, die lässt sich ja nicht wegdenken, die ist ja nun mal da. Die ist ja auch ganz kostbar, aber wenn man sich auf der Tradition ausruht, dann macht das einfach keinen Sinn. Ich sag immer, wenn ich mit den Rezepten von vor 30 Jahren backen würde, so wie das immer gesagt wird, das wird heutzutage gar nicht mehr gehen, weil die Rohstoffe anders sind. Man muss sich schon die Rezepte modernisieren, das funktioniert sonst einfach nicht, weil die Rohstoffe sich verändert haben. Also klar, ich möchte mich schon modern aufstellen, auf jeden Fall, aber die 160 Jahre Tradition, die sind natürlich immer mit dabei und sind auch ein ganz wichtiger Bestandteil.
Ja, und sind auch sehr dankbar natürlich für die Marke. Ne? Wer kann so eine schöne Geschichte erzählen und die Marke damit natürlich auch nach außen hin aufladen? Und dann ist die Frage für mich, wie positioniert sich überhaupt so ein Bäcker im Jahre 2021? Also der klassische Bäcker hat ja einige Aufgaben, um überhaupt jetzt an den heutigen digitalen Konsumenten heranzutreten. Was sind da so eure Wege? Was funktioniert? Was funktioniert gar nicht? Was überlegt ihr vielleicht in der Zukunft auch zu tun, neue Wege zu gehen? Stichwort Social Media beispielsweise.
Ja, da sind wir eh schon aktiv. Da haben wir, ich glaube, Facebook-Seite vor 10 Jahren mal gegründet, sind wir irgendwie so bei 5000 Follower. Die wurde jetzt die letzte Zeit ein bisschen weniger gepflegt, weil mein Account gehackt worden ist und dadurch die ganzen Rechte weg waren. Das war ein bisschen kontraproduktiv. Vorgestern wurde mein altes Profil wieder freigeschaltet. Von daher, jetzt ist auch der Weg vielleicht wieder frei, da ein bisschen mehr zu machen. Aber ich glaube, sonst machen viel über Instagram. Aber jetzt auch nicht so die gestellten Werbeaktionen da, sondern wirklich Kamera drauf, das, was mir gerade einfällt, und dem Kunden so ein bisschen Einblick gewähren hinter die Kulissen bei Krimphofe. Und das können wir mit Sicherheit mehr machen. Aber das soll halt nicht diesen Charakter haben, dass es eine Werbeagentur macht. Und auch da jetzt geht eine interne Ausschreibung raus. Wer hat Bock, sich im Social-Media-Team zu beteiligen von den Mitarbeitern? Weil die Mitarbeiter sind vor Ort, die produzieren da auch täglich was. Wenn die ein Handy dabei haben, dann sollen sie doch mal eben kurz Handy draufhalten und eine Story hochladen und vielleicht auch mal von ihrem Arbeitsalltag berichten. Weil das Ganze soll schon familiär wirken und nicht zu professionell. Ja, das ist so der Weg in den sozialen Medien.
Und das ist in meinen Augen auch eigentlich auch immer der beste Weg. Ne? Das, was sowieso schon da ist und tagtäglich passiert, einfach nur dokumentieren. Anstatt teuer Geld in die Hand zu nehmen, eine Marketingagentur irgendwie zu beauftragen, die das auf Hochglanz poliert und dann auf dem Weg die Authentizität, schweres Wort, verliert. Also das macht in meinen Augen auf jeden Fall gar keinen Sinn.
Ich habe das, man kriegt ja selber mit, was liken die Follower am meisten und was nicht. Und wenn man dann früher, am Anfang war das so, ach komm, wir haben die Monatsangebote mal eben kurz gepostet, 3 Stück zum Preis von 2, das interessiert die Leute nicht. Und das ist ja auch das, wo ich drüber klicke. Was mich interessiert, sind die Menschen dahinter, die Gesichter. Wofür steht das Unternehmen? Und das den Leuten mitzuteilen und die Kunden und die Follower auf diesem Wege vielleicht in die Filialen zu ziehen und nicht sagen, weil es jetzt das Brot gerade zum Angebotspreis gibt. Ja, Angebote gibt's bei uns auch, aber das soll nicht der Kaufanreiz sein.
Ja, ich glaube auch einfach, dass
Konsumentenverhalten hat sich ja da auch erheblich verändert, ne? Also ich gehe ja auch davon aus, dass viele Kunden oder potenzielle Kunden, die bei euch in die Filialen gehen, ja dann auch tatsächlich oft mal nachfragen, okay, was ist eigentlich genau da drin? Ist es vegan? Ist es nicht vegan? Welche Produkte oder Rohstoffe sind da drin verarbeitet? Also ich glaube, mit ziemlicher Sicherheit, dass das schon, also dass diese Transparenz und dieser Transparenzfaktor eigentlich schon extrem wichtig sind, gerade in diesen Gewerken, die mit Rohstoffen arbeiten, ne? Also,
absolut. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Kunde in Zukunft nicht da einkaufen wird, natürlich auch, wo es vielleicht die nettesten Verkäufe oder das beste Brot gibt, sondern wofür setzt sich das Unternehmen sonst so ein? Wofür steht es? Welche Werte möchte es nach außen bringen? Und ich glaube, das wird in Zukunft ein entscheidender Faktor sein. Und auch, dass wir uns da positioniert haben, dass wir nicht aus Münster raus wollen, dass wir uns als Münsteraner Bäcker sehen, das ist so den Weg, den wir gehen wollen.
Wie stellst du intern sicher, dass du so am Puls der Zeit bleibst und informiert bleibst, was sich gerade so tut, was man vielleicht tun könnte, um noch weiter nach außen treten zu können? Also Stichwort Pinterest, ich habe deinen Account gefunden mit 2 Followern. Holst du dir da deine Inspiration her oder?
Ich wusste tatsächlich gar nicht mehr, dass ich einen Pinterest-Account habe.
Der gibt's noch, der wurde noch nicht gehackt.
Ja, man muss einfach ein offenes Ohr haben und auch offen für Neues sein und man muss in Kommunikation treten. Ich sag mal, wir haben Mitarbeiter, die sind tagtäglich am Point of Sale, die kriegen doch mit, was der Kunde wünscht und was auch gerade so Trend ist und dass sich das Ernährungsbewusstsein der Menschen wandelt und ich sag mal, wir gehen aber auch nicht jeden Trend mit. Vor 5, 6, 7 Jahren kam mal dieses beim Bäcker dieser Trend, das Eiweißarmbrot, schlank im Schlaf, wo man als Bäcker wusste, ey, sorry, hätte ich eigentlich ins Mikro kotzen können. Ja, weil das stimmt. Sind so Sachen, da weiß jeder, dass das irgendwo eine Fertigmischung ist und Brot alleine macht sowieso nicht dick. Das ist so, wenn ich mir auf das Eiweißarmbrot dann 2 dicke Scheiben Fleischwurst lege, dann bringt das beste Eiweißbrot auch nichts. Das heißt, wir wollen nicht jeden Trend da mitgehen, aber trotzdem beschäftigen wir uns natürlich schon mit Trends. Das Thema vegane Ernährung geht natürlich auch nicht an uns vorbei. Da sind wir auch so aufgestellt, dass wir, ich sag mal, Brot und Brötchen sind in der Regel zum größten Teil vegan. Das Schwierige war für uns immer so, weil wir sind eigentlich Butterfetischisten, sag ich mal so, weil am Geschmack von Butter kommt recht wenig dran. Wenn du ein Buttercroissant nimmst oder ein Croissant, was mit einer Margarine touriert ist, schmeckst du schon einen Unterschied. Und da so die Balance zu finden, gerade so im süßen Bereich, was kannst du da veganisieren oder das wird schwierig, aber auch da sind wir dabei und haben jetzt auch immer unsere 3, 4 Produkte, die immer vegan sind. Muss man sagen, es sind zurzeit noch C-Produkte, wahrscheinlich, weil wir es auch nicht richtig vermarkten. Wir wissen auch, dass, ich frage mich nicht, in Münster haben wir, glaube ich, schon eine Klientel, die durchaus sich bewusst ernährt und auch vegan ernährt. Und ich glaube, dass das Thema für uns in Zukunft noch wertvoll sein könnte. Und wir haben da wirklich interessierte Bäcker, Konditoren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und man kriegt da schon ganz coole Sachen hin, ohne tierische Zusätze.
Aber aktuell tritt es noch nicht in besonderer Art in Erscheinung am Point of Sale, irgendwie die vegane Abteilung oder...
Wir hatten tatsächlich, dass es für die Nicht-Veganer...
Die vegane Abteilung?
Ja, keine Ahnung. Den Namen können wir noch drüber reden.
Sobald auf dem Preisschild draufsteht vegan, ist das für viele halt... auch abschreckend, ne? Muss man einfach auch ein Stück weit sagen. Die Veganer an sich freuen sich, ja super, cool, dass ihr so richtig kennzeichnet. Aber die fragen halt tatsächlich auch nach, so, was habt ihr denn Veganes im Sortiment? Da ist es dann wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter gut schulen, dass die dann die Auskunft geben können. Aber so dieses Plakative mit so einem Fähnchen im Produkt, vegan, rein pflanzlich, sagen die Leute... lasse ich erstmal die Finger von, ne? Und okay. Da muss man gucken, welchen Weg man da gehen will. Also aktuell haben wir, wie gesagt, 5, 6 Produkte drin, aber die haben definitiv noch Potenzial.
Daniel, lässt du dich vom Fähnchen abschrecken?
Nee, da stellt sich halt, ich finde das so interessant mit dieser Positionierung in Münster. Also ich finde, also die Bäckerdichte oder die Filialdichte finde ich halt relativ hoch hier in der Stadt.
Die Qualitätsdichte sei dazu gesagt. Also in Münster sind schon.
Ja, da kannst du gleich echt gerne was sagen. Ich finde das super interessant. Also ich liebe das ja auch, ne? So Brötchen und ich finde das einfach großartig. Aber es ist tatsächlich so die Frage, wo gehe ich hin? Also ich zum Beispiel, wenn ich sage, so ja, ich veganes Brot oder mal glutenfrei oder so ein Kram, dann fällt mir als erstes, habe ich als erstes halt Zibaria im Kopf. Mhm. So, weil Zibaria einfach, also ich hatte da auch mal von mit der Rike so eine Schulung, der mir das dann auch mal erzählt, wie die Philosophie da so bei denen abläuft, dass die alles so Rohstoffe möglichst nah beziehen wollen und eben halt auch so dieses dieser Gesundheitsaspekt da irgendwie eine Riesenrolle spielt. Also ist dieser Bereich eigentlich in dieser Positionierungsmatrix quasi schon besetzt. Und dann fällt es mir halt tatsächlich schwer, wenn ich so andere Bäcker sehe, um jetzt mal irgendwie ein paar andere zu nennen, ob das jetzt Gaiping ist oder die Stadtbäckerei, die ist ja mehr oder minder jetzt erstmal ja, in Anführungszeichen raus. Und Krimphove und so weiter und so fort, oder Pohlmeier. Und dann fällt es mir schwer, da für mich irgendwie eine Unterscheidung. Also dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wofür welcher Bäcker so steht. Und ich glaube, das ist zukünftig einfach eine große Aufgabe, ne? Da sich irgendwie auch nochmal so ein bisschen von abzuheben. Aber ja, sag mal, du hast ja auch am Anfang kurz eingeworfen, ja, es muss nicht immer Krimprobe sein. Also machst du dann da immer so eine Rundreise und checkst mal alles aus.
Ja, dadurch, dass ich jetzt in Gievenbeck wohne und wir da in naher Umgebung gerade keinen Krimprobe haben, kaufe ich dann natürlich auch bei den Kollegen und auch die backen gutes Brot und gute Brötchen. Von daher, wie gesagt, ich bin froh, dass wir in Münster diese Qualitätsdichte haben, weil die auch einfach immer wieder einen beflügelt, selber wieder an sich zu arbeiten und besser zu werden und anders zu werden, weil wenn du stehen bleibst, dann wirst du irgendwann verlieren. Und nochmal ganz kurz zu den Nischen. Ja, Zibaria hat da natürlich ihre Nische gefunden. Und wenn du in Münster an Bio und Vollkorn denkst, dann kommt natürlich nur Zibaria. Und deswegen ist das für mich auch, das Thema ist besetzt. Ne? Und die machen das richtig gut, muss man einfach sagen. Wenn ich auf dem Markt bin, und dann kaufe ich mir da auch mal gerne was. Aber wie du schon sagtest, wenn du an das Thema Vollkorn und Bio denkst, dann bist du bei Zibaria, bei gesund sage ich, ja okay, nur weil Bio muss es ja nicht unbedingt gesünder sein. Das ist natürlich, das ist vielleicht im Kopf der Menschen so drin, wenn da Bio drüber steht, ist es direkt gesünder. Ich meine, es gibt auch Weingummis auf Bio-Basis, das ist, ob die jetzt gesünder sind oder sich nicht, das sei mal dahingestellt. Aber du hast schon recht, man muss sich, wie gesagt, positionieren. Wir sind letzten Endes Grundversorger und wir müssen halt schon eine große Palette anbieten von Brot, Brötchen, süß, herzhaft, bisschen Handelsware. Also wir sind halt schon so Grundversorger und von daher sich auf eine Nische zu konzentrieren, bei uns weiß man, okay, ist vielleicht so ein bisschen dieser frankophile Bereich so ein bisschen da. Wir haben irgendwann vor ein paar Jahren, bei uns gibt es gar keine Blechkuchen mehr, wir backen alles in runder Form, in Tartform und Quiche, das sind so unser Aushängeschild, dann langzeitgeführte Baguette-Teige, Paillasse-Teige. Das sind so unsere Aushängeschilder. Aber darauf möchte ich mich gar nicht nur konzentrieren, weil wenn ich sage, okay, wir können nur richtig gut Baguette und Paillasse, dann würde ich uns ja quasi die andere Brotkompetenz abschreiben und das möchte ich eigentlich ganz und gar nicht.
Ich soll dich auch ganz lieb von meiner Freundin grüßen, denn die liebt die, Moment, Münsteraner Brötchen und die Müsli-Stangen.
Münsterlinge?
Münsterlinge
und Müsli-Stangen.
Und Müsli-Stangen. Das ist der Favorite. Jetzt muss ich auch mal mitbringen.
Hand aufs Herz. Wer backt die besten Brötchen in Münster?
Das entscheidet immer der Kunde, ist das schön.
Das
weißt
ist
du?
Eine gute Antwort. Das ist die richtige Antwort.
Das sage ich auch mal. Wer entscheidet über gut, über schlecht? Ja. Über schlecht? Natürlich backe ich oder backen wir Produkte, wo ich von überzeugt bin, ob es dem Kunden dann hinter schmeckt. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber Punkt ist, für mich müssen die Produkte eine gute Qualität haben. Und deswegen sage ich auch, wir heißen auch der gute Bäcker Krimphove und nicht der sehr gute und nicht der beste Bäcker Krimphove, sondern gut ist an uns die eigene Herausforderung, dass wir diesen Standard gut halt immer mindestens halten wollen.
Ja, es schmeckt auch immer, also du weißt halt, von welchem Bäcker was kommt. Also manchmal habe ich Bock auf Traubenkernbrötchen, dann gibt's die bei Schrunz,
ja.
Finde ich geil, die finde ich wirklich geil. Dann die Münsterlinge, so, da weiß ich, die gibt's bei Krimphove, die sind super geil. Also das ist dann echt immer so ein bisschen, worauf hat man denn am Wochenende oder unter der Woche halt einfach mal Bock, ne? Und genau. Dann suchst du dir danach irgendwie auch den Bäcker aus.
Ich musste gerade nochmal zurück an deine Schulzeit denken, also befriedigend und ausreichend im Namen hätte halt auch nicht gut gepasst, ne? Der befriedigende Bäcker, der ausreichende Bäcker, also gut, das passt. Wie gut. Und meine Frage, die dich da noch im Anschluss hätte stellen wollen, hat sich jetzt auch erledigt. Wer backt die schlechtesten Brötchen in Münster?
Ich glaube, ja.
Das entscheidet der Kunde. Da wollen wir uns nicht zu äußern.
Vielleicht die Rewes und Lidls dieser Welt.
Mit dem Backautomaten. Ja. Wahnsinn, Innovation am Brötchen im Supermarkt.
Auch die haben ja, die schlafen ja nicht, ne? Und ja. Als die vor ein paar Jahren da aus den Ecken kamen, ich weiß noch, als der erste ich nenne es jetzt mal Billigbäcker, damals kamen auf der Salzstraße, auf der Ecke, und die dann ihre Brötchen damals für 15, 16 Cent angeboten haben. Da war für uns noch mehr klar, über den Preis können wir sowieso hinterher nicht den Kampf gewinnen. Und dann kam hinter die Discounter dazu. Und man muss einfach sagen, wie das Produkt erstmal hergestellt wird, das ist die andere Sache. Aber das Endprodukt, wenn das auch, wenn die da stündlich frisch backen, dann sind die erstmal nicht so verkehrt, die Sachen, ne? Und ich sag das mal, letztes Mal, als ich im Urlaub in Belgien war, da war dann nebenan Lidl und die haben dann auch frische Buttercroissants gebacken. Wie gesagt, Herkunft wollen wir gar nicht drüber sprechen, aber das Endprodukt an sich war definitiv nicht schlecht, ne? Und das ist für uns erstmal Herausforderung, das dem Kunden zu zeigen, guck mal, wenn das Brötchen beim Discounter auch nicht schlecht schmeckt und du schmeckst keinen Unterschied, sag ich mal, wie rechtfertigt ihr denn den höheren Preis? Ne? Das ist natürlich die handwerkliche Fertigung, die Rohstoffe, die wir verwenden. Also da müssen wir schon unsere Punkte finden, wo wir uns da absetzen.
Wie gut geht's der Bäckerbranche?
Man kann ja generell die Entwicklung des Bäckerhandwerks in Deutschland mal kurz sehen. So du hattest ja auch schon mal gesagt, die Filialdichte in Münster, die ist weiterhin recht groß, aber die Betriebe, die dahinter stehen, werden immer weniger. Mhm. Letzten Endes ist es so ein bisschen, so ist es in Deutschland, die Großen fressen die Kleinen. Das heißt, es gibt mehr Filialisten und weniger diese kleinen Betriebe. Und so ist es auch so ein bisschen in Münster. Wir haben hier in Münster die Bäckergilde, wo da auch die Anzahl der backenden Betriebe leider ein bisschen weniger wird, obwohl die Filialanzahl in Münster nicht kleiner wird. Es kommt aber auch dazu, es kommen natürlich die größeren Player von außen dazu, wie ein Hosselmann, Geiping, wie sie heißen, Essmann, die ja auch nicht zu Münsteraner Bäckergilde gehören, die aber in Münster hier vertreten sind, aber die haben halt ihre Produktion woanders, ne? Und da stellt sich generell die Frage, ja, wie geht's in Münster da weiter mit der Bäckergilde? Noch sind wir handlungsfähig und wir haben auch eine sehr aktive Gilde, die immer beim Stadtfest, wenn es mal wieder stattfindet, eine Brotprüfung veranstaltet und wir da auch versuchen, so wir als Münsteraner Bäcker stehen da zusammen und wir handeln auch zusammen. Wie geht's der Branche in Corona? Auch das ist natürlich ganz abhängig davon, wie du aufgestellt bist, ob du jetzt ganz viele große Cafés hast mit Sitzplätzen. Ich sag mal, wenn ein Bäcker ganz viele Freestander hat mit 30, 40, 50 Sitzplätzen, dir geht's natürlich wahrscheinlich nicht ganz so gut. Wir haben da eine ganz, ganz gesunde Mischung. Wir haben auch unsere Kaffeebereiche. Das Pain-Gâteau-Konzept oder das Korn und Knirfte, was wir zurzeit ganz geschlossen haben. Das heißt, das merken wir natürlich, die Schließung der Kaffeebereiche. Wir merken aber zum Beispiel auch, dass der Kunde wieder ein bisschen mehr Brot und Brötchen beim Bäcker um die Ecke kauft. Das heißt, so diese kleinen Läden in den Wohngebieten, Staufenstraße, Bild, Kreuzviertel, die werden schon wieder besser angenommen. Und die Leute sagen, ach, bevor ich jetzt in den großen Supermarkt gehe, dann kaufe ich doch mal eben beim Bäcker nebenan meine Brot und Brötchen. Also ja, wir haben das große Glück, dass wir natürlich zu der Grundversorgung gehören und die ganze Pandemie geöffnet haben durften. Aber nichtsdestotrotz hatten wir da auch mit kräftigen Umsatzeinbußen zu kämpfen und auch weiterhin zu kämpfen, auch wenn jetzt die Tendenz wieder so ein bisschen nach oben steigt.
Hat die Digitalisierung gerade zu der Zeit jetzt nochmal eine wichtigere Rolle gespielt, als sie es vorher getan hat?
Ja, wir haben die Corona-Zeit für uns tatsächlich genutzt, um viele Dinge zu digitalisieren. Bei uns war, oder ist auch immer noch, aber das war immer so, wir haben ganz viel über Fax gemacht früher, ne? Das wurde schon immer so gemacht und ging ja auch einfach, und Fax ist ja auch ein schneller Dienstweg, muss man einfach mal sagen, irgendwie einen Vertrag unterschreiben und mal eben rüberfaxen geht ja auch immer noch schnell. Also, ich sag mal, wenn du es einscannst und per Mail rüberschickst, hat es mal wieder einen Arbeitsschritt mehr. So ist nicht, aber wir hatten früher immer die Bestellung noch per Fax gemacht und das geht jetzt, Gott sei Dank, zum Beispiel über die Kassensysteme, dass die Verkäuferin da die Bestellung über die Kasse kommt. Vater saß uns immer und hat dann anderthalb, zwei Stunden die Bestellung eingetippt. Die sind jetzt auf dem Knopfdruck drin und man kann sie halt trotzdem noch kontrollieren. Ja, wir sind da schon dabei zu digitalisieren.
Was ich mich immer frage und was der, glaube ich, auch mehrmals auch deutschlandweit versucht wurde, ist dieses Thema Brötchen-Abo. Ist das ein Thema für euch? Funktioniert das?
Lieferung meinst du jetzt?
Ja, genau. Dass ich irgendwie jeden Sonntag, keine Ahnung, wie oft ich halt in der Woche Brötchen haben will, dass ich die kriege?
Gibt's. Arbeiten wir auch mit einem Dienstleister hier in Münster zusammen. Der ist aber eigenständig, der bezieht von uns die Brötchen und beliefert dann die Kunden halt mit frischen Brötchen. Ob sich das Modell hinterher rechnet für ihn, das ist schwierig. Generell Thema Online-Shop für Bäcker ist schwierig, weil ich glaube, der Kunde will gar nicht. Ich meine, was ja möglich wäre, du bestellst online deine Sachen und du kannst sie am nächsten Tag abholen und bezahlt alles schon digital. Aber das ist halt die Frage, will der Kunde das? Wenn du heutzutage, wenn du jetzt gerade Bock auf ein Brötchen hast und du willst das bestellen, dann willst du es jetzt haben und nicht für morgen vorbestellen. Das ist ja so, wie die Gastronomie das macht. Lieferdienst innerhalb von anderthalb Stunden hast du ein Essen. Das können wir halt nicht so machen, weil es ist schwierig, immer die Verfügbarkeit in den Filialen zu gewährleisten. Ich sag mal, Kunde XY möchte jetzt ein belegtes Ciabatta mit Tomate und Mozzarella, bestellt sie das jetzt vor. Die Bestellung kommt in der Filiale an, aber wir haben es gerade gar nicht mehr verfügbar, ne? Und das ist halt so ein bisschen diese Krux. Aber ich glaube, das wird in Zukunft auch nicht an uns vorbeigehen, zumindest dieser Lieferdienst. Siehe die ganzen Supermärkte, die jetzt liefern. Hatten uns ja auch mal zu Beginn der Pandemie dabei hungrig.ms haben wir mitgemacht. Lief dann ganz gut, aber sind wir ehrlich, wir brauchen einen gewissen Lieferwert, dass sich das lohnt. Und wenn du jetzt zwei Gerichte für dich abends bestellst, dann bist du mal 30-40 Euro los. Ja. Und wenn du für 20-30 Euro beim Bäcker bestellst, okay, dann hast du deine Wochenration, sage ich jetzt mal so ungefähr, ne? Und der Kunde möchte ja schon täglich frische Sachen haben und von daher ist das echt noch schwierig, das Thema.
Gibt es sonst andere digitale Geschäftsmodelle, die aktuell gedacht werden und die, über die du reden darfst? Oder gibt es aktuell nichts, wo ihr sagt, das probieren wir aus, in die Richtung wollen wir uns mal weiterentwickeln?
Hast du was im Kopf?
Nö, gerade nicht. Boah. Aber was mir spontan noch so einfällt, ist Backmischung. Wird das ein Thema mal für euch sein? Oder wollt ihr speziell gerade gar nicht in den Bereich gehen? Weil das würde sich ja wiederum
in anderen Shop anbieten. Zu Hause anbieten quasi.
Ja, genau.
Für den Kunden.
Ja.
Ist möglich, da brauchst du halt die Manpower für tatsächlich. Okay. Mit Sicherheit, es gibt gute Kollegen, auch mit einem, mit dem ich gelernt habe in Hamburg, die machen das richtig cool. Da kannst du sogar Sauerteig kaufen, da kannst du dann eine Cookie-Mischung kaufen im Wegglas, wo du dann wirklich nur noch Eier und Mehl reingeben musst. Das ist mit Sicherheit, letzten Endes ist es Kundenservice. Und was du dahinter dran verdienst, steht auf einem anderen Blatt Papier und ob du es machen willst. Mal gucken, ob sich durchsetzt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja. Was schon ein Thema ist, auch sowas wie Brotbackkurse irgendwann, wenn Corona mal wieder vorbei ist. Gar nicht. Ich habe dann keine Angst, dass die Leute auf einmal anfangen, dann zu Hause zu backen, weil dann sehen die erstmal, wenn wir anfangen zu backen, dann sehen die erstmal, wie aufwendig das ist, ein gutes Brot zu backen. Das ist nicht nur Zutaten zusammenmischen, kneten und backen. Da gehört halt ein bisschen mehr dazu, wenn du zumindest ein vernünftiges Brot backen willst. Und ich glaube, da ist auch durchaus, gibt's Interessenten, die das in Münster mitmachen würden. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir so in die Richtung gehen. Aber sowas halt jetzt per Zoom zu machen, ist auch scheiße.
Ja.
Da musst du die gebackenen Produkte, musst du dann direkt verkosten und sowas. Also das könnte ich mir vorstellen.
Es gibt halt so viele Möglichkeiten, ne? Kennst du ja wahrscheinlich auch über Instagram. Kennst du die Brotpuristen?
Ja, nee. Klar.
Nee?
Was machen die?
So ganz genau ist es auch nicht. Das Geschäftsmodell basiert darauf, dass die eigentlich mal angefangen haben mit nur einem Brot, das sie gebacken haben und verkauft haben. Und dann weiß ich gar nicht, ob die nur eine Filiale haben oder sowas. Auf jeden Fall standen eben die Leute, also da stand eine Riesenschlange und die haben irgendwie nur 2 Stunden irgendwie auf und dann konnten die alle ihr Brot kaufen. Und dann war der Laden auch wieder zu. Also die haben halt mit so einer künstlichen Verknappung gearbeitet. Machen natürlich ein super geiles Social Media. Also musst du dir mal angucken auf Instagram. Und die hatten dann zum Beispiel hier den, sag schon,
wie heißt der? Nicht ein Influencer da.
Ja, doch, hier von, was du vorhin noch gesagt hast, der Podcast. Alle Wege nach Rom.
Wie heißt der denn noch? Paul Ripke, ja, Ripke oder der andere?
Genau, nee, Ripke, okay. Mit seiner Marke. Hier mit diesem.
Parry, mit dem Kätzchen.
Ja, genau. Und die haben extra so Brote auch gebacken, wo dieses Parry-Symbol dann zum Beispiel auch eingebacken war.
Ja, also wenn du einmal die Reichweite hast, ne, dann kannst du alles machen.
Das ist ein typisches Bäcker-Startup, was so ein bisschen, das sind beides. Ich kenne die nicht persönlich, auch nur so ein bisschen halt über Fachzeitschriften oder halt über die sozialen Medien sind halt beides keine gelernten Bäcker. Mhm. Hobbybäcker, die sich ja selber beigebracht haben. Und wenn man auch mal, was weiß ich, die Hobbybäcker-Foren durchstöbert, was da manchmal an Fachwissen ausgetauscht wird, das ist schon heftig. Da kann ich auch noch dazulernen, wie die da arbeiten. Und wie du schon sagtest, die haben sich dann, glaube ich, nur auf das Thema Brot spezialisiert und wirklich nur 4-5 Brote. Dann hatten sie mal einen Foodtruck, den sie dann vors Gartencenter gestellt hatten und dann wirklich, glaube ich, 50-60 Brote. Hammer. Und gute, ich habe die Brote noch nicht probiert, aber so wie sie aussehen und wie sie die beschreiben, ist das der richtige Weg. Und wenn ich irgendwann nochmal die Chance hätte, mich selbstständig zu machen, dann auch wahrscheinlich nur mit dem Thema Brot.
Ja. Ja, das ist dann eine Möglichkeit, ne? Also, was man noch so machen kann.
Was waren denn damals die Gründe, überhaupt die neuen Marken Korn und Knifte und Pain et Gâteau zu schaffen? Waren das ganz bewusst Vehikel, die von Krimprovo losgelöst agieren sollten? Gibt es in Zukunft die Idee, das weiter auszubauen, oder?
Ja, also diese Mehrmarkenstrategie, die fahren wir inzwischen seit 20, 25 Jahren. Vor 25 Jahren hat mein Vater damals angefangen, da war er noch nicht in der Geschäftsführung, und ich glaube, Opa war da auch so ein bisschen, er hat ihn, glaube ich, nicht so rangelassen, hat er gesagt, okay, dann mache ich mein eigenes Konzept auf. Damals die Brotzeit, da war der Bäcker damals zu der Zeit wirklich nur, hat nur Brot, Brötchen verkauft, und wir haben da angefangen, komm, wir machen mal einen warmen Mittagstisch, wirklich so Snacks. Das war hinten am Nevinghof im Comcenter, das passte da ganz gut, das war Gewerbegebiet, und da passte so ein Snackstandort. Ich sag mal, das war so das erste Konzept, was aus Krimprovo entstanden ist. Wobei man sagen muss, dass das Konzept eigentlich komplett überholt ist, weil das jetzt inzwischen der Standardbäcker anbietet. War am Mittagstisch, kann man denken, drüber will, aber ist auch nicht mehr das Zukunftsmodell. Wir sollten uns auf unsere Spezialitäten konzentrieren. Dann kam vor knapp 12 Jahren ja das Pain et Gâteau-Konzept. Am Michaelisplatz, da muss ich gestehen, da war ich halt auch noch nicht so tief mit drin in der Materie. Wir haben halt immer Urlaub in Belgien gemacht, in Knokke an der Nordsee. Und da gab's halt einfach die kleinen Bäckereien und oder eher Patisserien. Und wenn du da in die Schaufenster geguckt hast, konntest du die Finger nachlecken. Und das sah echt toll aus. Wusstest du aber auch so ein Stückchen Kuchen zwischen 4 und 5 Euro. Mhm. Ne? Da, die Franzosen, die haben das halt auch anders zelebriert, das Stück Kuchen. Ne? Ich glaube, das kriegst du in Münster, wirst du bis heute nicht dafür kriegen. Und dann kam die Idee, ja, lass uns doch so das Beste aus dem Französischen mit unseren Produkten kennzeichnen. Also so ein bisschen koppeln. Also so ein bisschen französisch-westfälisch das Konzept. Und irgendwann wurde mein Vater dann der Standort halt am Michaelisplatz angeboten, wo früher das Reisebrot drin war. Total Charme, das Haus. Über 3 Etagen, wo wir sagen, ja, lass uns da doch so eine kleine Boulangerie machen. Also das jetzt wirklich mit einer französischen Boulangerie zu vergleichen, wäre eigentlich vermessen. Aber das ist halt schon so von der Ausstattung hat das halt schon einen besonderen Charme. Nochmal ein bisschen hochwertiger alles. Und das war damals so ein bisschen für uns ein Step zu zeigen, hey komm, wir können auch eine Qualitätsstufe besser als der normale Bäcker, der normale Krimprovo-Bäcker. Und dann ist das echt gut eingeschlagen, das Konzept. Sodass wir damals die eigens produzierten Quiche und Tarts, die wir damals nur fürs Pain et Gâteau gemacht haben, da war die Nachfrage so stark danach, dass wir das auf alle Filialen ausgeweitet haben. Und inzwischen ist es wirklich so, dass sich das Pain et Gâteau von den Produkten gar nicht mehr so stark unterscheidet von den eigentlichen Krimprovo-Filialen, weil, so hoffe ich zumindest, dass die Qualität in allen Filialen jetzt inzwischen das Niveau hat. Es ist wirklich nur noch dieses Charme von diesem Café, und wir wissen, so ein Pain et Gâteau-Konzept können wir gut machen, wo wir merken, da möchten wir nicht mit der klassischen Bäckereistrategie agieren. Zum Beispiel, als wir den Standort am Bahnhof gekriegt haben, da musste man sich ja richtig für bewerben und eine ganze Mappe machen, wo wir gesagt haben, okay, Bahnhof werden wir wahrscheinlich nicht der einzige Bäcker sein, die sich da bewerben werden. Also haben wir uns da mit dem Pain et Gâteau-Konzept beworben. Vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich für einen Bahnhof, wo immer alles schnell geht. Aber wer den Bahnhof kennt, der weiß, die haben eigentlich auch so gemütliche Sitzecken für die erste Klasse Reisenden, sag ich mal, haben die da gar nicht. Und das haben wir gesagt, lass uns doch ein gemütliches Café machen und da vom das Konzept des Pain et Gâteaus da machen, aber gemischt mit Krimprovo halt. Ne? Das heißt, du kriegst da natürlich die schnellen Krimprovo-Produkte, aber halt in dem Stil des Pain et Gâteaus. Und auch das hat sich bewährt, weil das war uns hinterher nicht so bewusst. Wir haben da, glaube ich, 7 andere Food-Anbieter. Ne? Und vorher waren wir, sag ich mal, der Alleinherrscher im Bahnhof. Da gab's noch, ich weiß gar nicht, was es da noch gab, aber das ist ja inzwischen, ist ja der Bahnhof fast nur noch Food. Und ja.
Einen besseren Standort als am Bahnhof gibt's doch nicht in der Stadt, oder? Für einen Bäcker?
In der Stadt? Ach so, meinst du das?
Also,
der die Frage
größte hat Durchschlag, gestellt, größte
Umsatz, also du musst stärkste natürlich Filiale, sagen,
würde ich so sagen.
Natürlich ist das gut, du hast eine hohe Frequenz.
Ja.
Aber wer mit der Bahn schon mal verhandelt hat, weiß auch, dass die Mieten einfach auch
hervorragend sind.
Genau. Und wie gesagt, sind andere Mitbewerber da. Und man muss einfach sagen, das ist zum Beispiel ein Laden, der hat unter Corona richtig gelitten. Weil die Pendler sind weg, die Urlauber sind weg, die Studenten, die kommen, die sind im Homeoffice, wie auch immer. Und das ist auch der Laden, wo du immer noch am meisten mit zu knapsen hast, wirklich, ne? Weil die Reisenden, die werden nicht so schnell wiederkommen. Und das wird sich auch generell, wird sich auch ein bisschen was verändern. Leute werden mehr im Homeoffice sein. Das heißt, die Leute, die vielleicht in Münster arbeiten, die sagen, bei einer 5-Tage-Woche arbeite ich vielleicht 2 Tage von zu Hause, ich komme nur noch 3-mal. Das heißt, dieser tägliche Kunde, der fehlt dir. Da, von daher, ja, Bahnhof ist gut, du hast einen hohen Durchlauf. Also alles gut. Das passt schon.
Aber was ist denn die stärkste Filiale bei euch? Unangefochten auf Platz 1, was jetzt so Kundenfrequenz angeht oder
auch. Ja, klar, der Bahnhof natürlich.
Also wäre es der Bahnhof?
Ja, definitiv. Von der Kundenfrequenz ist es der Bahnhof.
Das ist echt krass.
Da, ich sag mal, wir haben so am Schnitt vor Corona zwischen 8 und 10.000 Kunden am Tag.
Krass.
Und da war 20% waren davon am Bahnhof.
Ja, das ist schon eine ordentliche Nummer, ne?
Ich überleg gerade. Werbung schalten in der Bäckerei als externer Dienstleister. Ist das ein Modell? Wenn du so einen guten Durchsatz hast an Leuten, kann ich Werbung bei euch schalten in der Auslage?
Hat man immer schon überlegt. Es kommen immer die Leute drauf, die sagen, ach, können wir nicht mal eure Brötchentüten bedrucken?
Oh ja.
Nee, das ist unser eigenes Medium. Das ist ja das beste Medium, was du machen kannst. wir hatten da schon mal, wenn wir dann soziale Zwecke unterstützen, dann machen wir mal fürs Franziskus oder so, hatten wir dann mal denen mal die Tüte zur Verfügung gestellt, um da mal auf Themen hinzuweisen, aber so, um da jetzt Geld mit zu verdienen, das wollen wir nicht.
Und Werbetafeln und so, wo irgendwie autark, remote Clips eingespielt werden können oder so.
Nee.
Können wir mal auf die Tüte mit dem Podcast?
Ja, können wir, wenn das Mikro aus ist, verhandeln wir nochmal.
Oh, dann wird hart verhandelt. Sehr gut. Ja, finde ich gut. Ich denke, ich würde gerne mit euch spielen.
Ich habe es befürchtet. Ich habe keine Ahnung.
Eigentlich hatte ich noch Korn und Knirf da auf dem Schirm, aber können wir auch später machen.
Wieso? Dann noch drüber zu reden?
Weil du gefragt hattest.
Ja, machen wir noch.
Konzept Korn und Knirf, machen wir später.
Machen wir noch, genau. Gut. Was ist denn zuerst? Paun geht. Und Gâteau war vorher da und dann kam. Okay, gut. Wir spielen. Daniel, du könntest übrigens auch mal wieder ein Spiel vorbereiten. Also so langsam lässt du nach. Immer muss ich Spiele vorbereiten.
Immer diese Kritik irgendwie während das Mikrofon läuft.
Ja, selbstverständlich. Die Leute müssen wissen, was hier abläuft.
Könntest du mir vielleicht auch einfach so sagen.
Genau, wir spielen heute Geräusche raten. Schönes Kinderspiel. Ich habe 10 verschiedene Geräusche für euch mitgebracht. Und wir machen so. Ihr ratet immer dasselbe Geräusch. Wer zuerst das richtige Geräusch erkennt, kriegt den Punkt. Wer zuerst 3 Punkte hat, hat gewonnen.
Einfach reinrufen.
Ich mach mal hier meinen Rechner komplett auf laut. So, du darfst nicht gucken.
Schleifpapier.
Nein.
Darf ich nochmal?
Mit Edding was auf Papier kritze.
Richtig.
Verdammt. Ja, ist gut.
So.
Die erste Eingebung.
Aus der Kategorie hier. Bürogeräusche war das. Dann, next one.
Also da ist mir gerade irgendwas beim Spülmaschine ausräumen kaputt gegangen, aber keine Ahnung.
Ja, geht in die richtige Richtung.
Boah. Altpapier wollte ich schon sagen. Altglas.
Korrekt.
Ernsthaft?
Der Glascontainer.
Ah, okay.
Oh, am Ende wird man's.
Ja.
Also kann man es leicht hören. Ich finde den Anfang auch sehr merkwürdig, um ehrlich zu sein. Ein sehr kurzer Sound.
Klingt eigentlich wie so ein Fallschirm, der sich öffnet.
Vom Bauernhof Thalmassing in 2017. Die können wir auch schieben. Es sind natürlich Meerschweinchen.
Klar. What? Also am Ende dieses leichte Pfeifen, ja, aber na gut. Luftballon.
Korrekt.
Zu langsam.
Was haben wir denn noch hier?
Herr Parker.
Oh ja, das ist gut.
Ja, Kiste Bier.
Nee.
Stimmt.
Die ist mit Sicherheit auch im Spiel, ja.
Boah. Tja, irgendwas mit Flaschen, ja, aber boah, keine Ahnung.
Irgendeine Getränkekiste, würde ich sagen, die ich gerade wegstelle.
Okay, soll das Öffnen eines Kühlschranks sein? Das kann ich leider nicht gelten lassen.
Liegt vielleicht daran, dass in meinem Kühlschrank so viel Bier drin ist und ich das Geräusch ganz gut kenne. Also,
das Geräusch kennt ihr?
Oh Gott, ja. Aber ich kann es aber gerade mit nichts in Verbindung. Oh.
Komm schon. Ihr habt beide mehr Berührung damit als ich. Ja, komm, nee, das kann ich auch nicht gelten lassen. Ein Ball wird einmal kurz gekickt. Ein Fußball.
Im Leben
nicht. Okay, der hier.
Traktor?
Nein.
Der Motor, der nicht angeht.
Nein. Drucker? Kleiner, viel kleinere Maschine.
Nähmaschine.
Ja.
Oh.
Jeder sagt immer, dem ich das vorher gezeigt habe, auch, ist ein Fahrzeug. So, 2-2, Jungs. Ah. Jetzt wird's spannend. Oha. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Komm, wir nehmen hier was Einfaches.
Stein ins Wasser werfen.
Ja. Yeah. Das ist aber, super. Du hast gewonnen.
Ach, Mann, ey.
Daniel.
Ein Stein ins Wasser werfen, na gut.
Ja, aber man merkt, ne, viele Geräusche in unserem Leben, die wir gar nicht so wirklich wahrnehmen.
Hast du die alle selber aufgezeichnet?
Habe ich mir noch gedacht nachher, aber habe ich leider nicht. Hier, während wir uns unterhalten, habe ich auch gedacht, ich hätte eigentlich so eine schöne Blindverkostung mit Brötchen von Bäckern aus Münstern machen sollen. Das wäre auch noch geil gewesen.
Ja, so ein Optiktest, dass ich auf die Brötchen zuordnen könnte.
Meinst du, das könntest du, ja? An der Optik sehen?
Hab's irgendwann mal vor 3 Jahren gemacht, als ich irgendwie sonntags morgens, konnte mal wieder nicht pennen, habe gesagt, setz mich ins Auto, fahr mal andere Bäcker ab. Hab mir überall 2 Weizenbrötchen geholt und habe die mal nebeneinander gelegt, und um mal so einen Vergleich zu kriegen. Und gucken. Vielleicht könnte ich unser Brötchen herausfinden, aber es ist schon schwierig.
Wollen wir mal die Lieber-Jungs fragen.
Ja, genau, da hatten wir ja schon ähnliche.
Das Lieber-Gate. Grüße gehen raus.
Was machst du denn?
Huh? Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Korn und Knifte noch, oder was?
Ja, stimmt.
Ja, sehr gerne, bitte. Dafür bin ich da.
Ja, Korn und Knifte.
Stimmt.
Satt 2018, November. Wir sind durch die Stadt gegangen und dann sind wir da an der Winterstraße vorbeigegangen, und da war vorher das, lass mich lügen, das Kochhaus drin, und das stand frei, das Ladenlokal, und dachte, mal, irgendwie ist das nicht ganz uncharmant, und das wurde uns dann auch tatsächlich noch angeboten, und wo wir dann gesagt haben, das ist eigentlich Konzept in der Lage für eine klassische Bäckerei, ist eigentlich verschenkt, Pain-Gâteau-Konzept. Wäre mit Sicherheit gegangen, aber da hätte man sich irgendwie so ein bisschen selber kannibalisiert, oder? Selber, ja, aufgefressen, sagen wir es mal so. da musste halt immer was Neues raus, und die Idee war halt schon, irgendwas mit dem Schwerpunkt Brot zu machen, und halt wirklich das Brot in den Vordergrund zu stellen, und deswegen ja auch der Name Korn und Knirfte, der Korn für das eigentliche, das einfache Weizenkorn oder das Getreidekorn, und die Knirfte, Masematte, halt für Butterbrot.
Mhm. Ne?
Und so war die erste Idee entstanden, und man muss auch wirklich sagen, von der ersten Idee bis zur Eröffnung sind knapp 3 Monate vergangen. Das war sehr mit der heißen Nadel gestrickt, das Konzept. Zweite Idee war eigentlich, dass ich so die regionalen Marken aus Münster so ein bisschen da zusammenbringen wollte, weil ich das, wie gesagt, einfach auch schätze. Diese Zusammenarbeit, hatten wir gesagt, okay, bin ich auf die Jungs von Lieber zugegangen, machen wir Lieber Cola. Da hatten wir, bevor wir bei Krimpo warten, hatten wir da die Milch von Große Kindrup genutzt, hatten in dem Bereich dann auch Finne-Bier benutzt, weil wir dachten, okay, so als Bäckerei-Café passt ein Bier auch ganz gut dazu. Und dann war halt, ja, kam eigentlich auch nur die Finne in Frage. Weine hatten wir dann, Erkan war ja um die Ecke, Schöne Grüße soll ich übrigens von Elkan bestellen. Ich habe gestern noch mit ihm gesprochen und beziehungsweise wir hatten Sprachnachrichten ausgetauscht und da sagt er, boah, bei deiner Stimme müsstest du echt mal einen Podcast aufnehmen. Da sagte ich, guck mal, morgen bin ich noch bin ich hier. Und ja, von daher die Grüße und da hatte ich auch Elkan das erstmal kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob er so ein bisschen Muffelsauser, der hatte gesehen, oh, Krimpofer kommt da hin mit dem Café und sagte, komm doch mal rein. Und dann hatten wir uns das erste Mal kennengelernt. Er wollte einfach wissen, was da so auf ihn zukommt. Und da habe ich gesagt, keine Angst, ich glaube, wir haben verschiedene Kernkompetenzen. Das hat sich auch gut ergänzt da. Und ja, so ist das Konzept tatsächlich. Stan hat noch Möbel von Kavenzmann mit reingebracht. Mhm. Und das war halt so mein erstes eigenes Konzept, wo man aber tatsächlich auch viel Lehrgeld erstmal zahlen musste. Das gehörte dazu. Ich sag mal, die Phase bis zur Eröffnung ist immer schön. Man hat Vision, Pläne, wie das läuft. Wir bereiten alles frisch vor Ort zu. Das ging dann schon recht schnell, weil du einfach so hohe Personalkosten hattest, wenn du alles frisch machst und dann sagst du ja, okay, so eine Knirfte, hätte ich die jetzt so kalkuliert, hätte die eigentlich irgendwo bei 10 Euro liegen müssen, ne, mit dem Personalkosten. Und sagt, oh, wer zahlt das denn für eine Schnitte Brot? Ja. Ja, und dann musste man sich halt da und da, hier und da immer wieder neu erfinden und ja, aber so sind wir da reingekommen. Es hat für die Marke Krimphofe, hat's, finde ich, schon, da merkt man schon Synergieeffekte, weil das Thema Brot und auch gerade so Snacks mit Brot ist so ein bisschen nach vorne gekommen. Wenn Leute bei uns sind und die sagen, ach, wir möchten belegte Brötchen haben, dann empfehlen wir denen eigentlich immer unsere Mini-Knirften, die im Kornoknirft entstanden worden sind. Man hat da auch nochmal so ein bisschen anderen Zugriff auf den veganen Bereich. Da konnte man ein bisschen offener sein, weil man sich so ein bisschen von Krimphofe lösen konnte. Man hatte aber auch die Schwierigkeit, dass du, sag mal, in dem Korn- und Knirfte-Logo ist ja das Krimphofe-K drin. Das heißt, viele Leute haben das auch mit Krimphofe ein bisschen direkt assoziiert und die wollten dann sagen, ja, wo kriege ich denn das Brot und meine Brötchen? Und das war ja nicht so die Idee dahinter, dass es Brot und Brötchen da gibt. Und von daher haben wir mit Sicherheit 2-3 Mal das Konzept geändert, bis man da auf den grünen Zweig kam, bis man auch selber überzeugt war, ja. Und dann kam irgendwann Corona, wo wir eigentlich gerade da waren, wo wir hin wollten. Kam halt dann leider der Lockdown, der uns da echt lang trifft. Ich glaube, wir haben da inzwischen seit 4-5 Monaten zu. Hatten es mal beim ersten Lockdown mit dem To-Go-Konzept probiert. Ist aber schwierig, wenn du sonst 80% Innerhaus machst und dann auf einmal To-Go zu machen. Aber ich glaube, dass wir da bald, mal gucken, ich weiß nicht wann, aber irgendwann geht's da wieder los mit dem Knall.
Und einem funktionierenden Konzept. Perfekt.
Ich frage mich immer, wann so dieses Revival einsetzt, so das kennt man ja selber noch aus der Kindheit, dass eben der Bäckerwagen vorgefahren ist, ne? Also das kenne ich noch, dass du dann, dass die der Herr oder die Dame, die den Wagen gefahren ist, dann hinten die Tür aufgemacht hat, dann waren da schön die ganzen Brötchenkörbe und Brotkörbe drin und dann immer noch ein paar Süßigkeiten und so und dann konnte man sich da eigentlich immer ganz schön bedienen. Das ist ja eigentlich irgendwann auch völlig ausgestorben, ne? So vereinzelt sieht man das immer noch mal, dass sie dann so zu bestimmten Punkten fahren, wie Seniorenheim zum Beispiel oder sowas, aber meint er, das kommt auch nochmal wieder zurück? So dieses Oldschool Bäckerwagen-Ding, weil Flaschenpost ist ja auch nichts anderes. Also früher, als ich klein war, da wurden die Getränke auch immer alle noch geliefert.
Ich glaube, hat ein bisschen was damit zu tun, wo das ist. Ich glaube, je ländlicher, desto wahrscheinlicher ist es, dass es da sowas sogar noch gibt oder vielleicht auch wiederkommt. Ich sag mal, in Münster hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, da haben wir so eine Dichte an Filialen und wir hatten das bis vor 15 Jahren früher auch noch gemacht. Da sind wir halt auch mit einem kleinen Lieferfahrzeug in ein Wohngebiet gefahren. Die wussten dann, samstags morgens 8.30 Uhr ist Krimphofe für eine Viertelstunde da und dann standen da auch welche, ne? Das hat sich dann, irgendwann hat sich einfach auch nicht mehr gelohnt, weil wie gesagt, dann Filiale XY da aufgemacht hat. Also ich glaube, im ländlichen Bereich gibt's das schon wieder, dann aber wahrscheinlich mit dem E-Fahrzeug.
Aber ihr meint schon die klassischen Produkte aus der Bäckerei. Du meinst jetzt nicht diese, hier kriegst du noch eine Schokomilch dazu, ja, nur belegte Brötchen, das meinst du nicht?
Die gibt's ja auch.
Die gibt's ja auch.
Ja, die gibt's ja, genau, das gibt's ja auch.
So, ja. Das ist ja dann eher so Foodtruck-mäßig.
Also B2B, ne? Ja. Also die, wenn die sich jetzt hier unten zum Beispiel an den Hafenweg stellen oder so. Ja, genau. Nee, sondern das war einfach hier so ein VW-Bulli und die hat einfach das hinten aufgeschoben da.
Rausgeschmissen, hier.
Und da waren dann tatsächlich so ganz oldschool die Brötchenkörbe drin und so und dann konnte man dann eben halt sagen, ja, ihr kennt das und das.
Ja, ich glaube also auch nicht, dass es wiederkommen wird. Ja, auch wenn der Gedanke schön ist.
Ja, ich weiß es halt nicht.
So, keine Ahnung, ich sag ja, guck dir diese Flaschenposting an. Ja, das ist, hat dann immer was mit Schleppen zu tun und hin und her, aber wenn du dir das mal anguckst, gibt halt auch hier in Münster an jeder zweiten Ecke gibt's halt auch einfach ein Rewe, ein Edeka oder sonst irgendwas. Also, weiß ich nicht. Ist halt eben noch ein bisschen entspannter, ne? Wenn du dann am Wochenende irgendwie nicht mal mehr zum Bäcker gehen musst, 500 Meter, sondern der steht direkt vor der Haustür.
Also in Gievenbeck würde es sich auch nicht durchsetzen. Ist ja schon Land.
Tatsächlich, vom Telefonempfang ist das ja wirklich Land. Aber nee, ich vermute nicht.
Was schätzt du am meisten aktuell am Leben außerhalb des Stadtkerns?
Den schlechten Telefonempfang. Nein. Also, tatsächlich wieder einen eigenen Garten zu haben. Wenn wir aus der Haustür gehen, sind wir direkt im Wald in der Natur drin und das ist ein schöner Gegenpol zum, ja, was heißt hektischen Stadtleben, aber auch zu dieser ganzen Corona-Kacke einfach, die ja irgendwann auf den Sack geht. Und da kann man einfach kurz Tür auf, im Garten sein, im Wald sein. Das ist schon gut.
Bist du da selber aktiv mit deinem grünen Daumen oder ist es eher so Füße hoch, entspannen?
Jetzt, als wir eingezogen waren, muss ich gestehen, haben wir einmal den Gärtner reingelassen, weil der Garten auch wirklich aussah wie Kraut und Rüben. Unser Vormieter hatte Hühner mitten im Reihenhausgarten und der Rasen sah aus wie, also da haben wir einmal einen Gärtner dran gelassen. Aber ansonsten, wenn ich die Zeit dafür habe, freue ich mich da schon so ein bisschen, so die Küchenkräuter zumindest zu züchten, wenn man dann mal wieder ans Kochen kommt.
Okay, und da darf da auch kein anderer ran, an deine Kräuter?
Doch, auf jeden Fall.
Okay, Stichwort Kochen. Ich habe gehört, du kochst recht gerne.
Ja, war mal mehr.
War mal mehr?
Ja.
Und jetzt hat die Arbeit Einzug gehalten.
Nee, gar nicht mal. Dadurch, dass man jetzt zu Hause eher so ein bisschen kindgerecht kocht, ne? Weil guckst halt schon, dass du irgendwas kochst, was der ganzen Familie schmeckt. Und es ist halt ein wahnsinniger Aufwand, zweimal zu kochen. Und es ist halt so, wenn die Kids dann im Bett sind, 20 Uhr, danach habe ich mich ehrlich gesagt auch keinen Bock, nochmal hinzustellen und nochmal zu kochen. Ja, ich koche schon gerne, aber wie gesagt, aktuell ist das so ein bisschen, gucke ich irgendwie, was der Kühlschrank hergibt und dann ist halt viel Nudeln mit Tomatensoße, Spaghetti Bolognese, Möhreneintopf, gucken, was der Thermomix so kann.
Oh ja.
Erzähl Münster doch mal von deiner Vorliebe von Resten in Pfannen und Töpfen, was du da so gerne machst.
Von was?
Reste in Pfannen, also deine Frau hat uns gesagt, du kannst schlecht an so einer Pfanne, in der gerade eine Soße zubereitet wurde, ja, vorbeigehen.
Ja, das ist wie mit Weingummis auf dem Tisch, ne? Wenn da so eine Pfanne auf dem Herd steht und wo noch ein bisschen Soße drin ist, dann geht man halt mal eben mit dem Löffel dran, ne? Und ich bin, was Soßen angeht, esse ich das sehr gerne. Und ich weiß auch schon, wo ihr hinaus wollt. Irgendwann hatte meine Frau dann, glaube ich, Spüli in die Soße getan und hatte das schon mal eingeweicht. Und ich probiere das dann halt, die Scheiße da, ne? Und dachte, boah. Irgendwie, ich habe das nicht gekocht und dann, ja.
Aber generell Soßen irgendwie, stehst du drauf? Die sagt auch Salatsoßen und so, das ist dein Ding. Muss ja. Nicht an Salat, kann man auch direkt trinken.
Soßen sind schon geil.
Was ist deine Nummer eins unter den Soßen?
Ja, gute Frage, ne? Schöner Joghurtdressing mit Zitrone.
Selbstgemacht.
Ja klar, kannst du auch so trinken. Ist ja wie ein Trinkjoghurt nur in...
Also wie so ein Ayran.
Herzhaft.
Oder genau.
Ayran. Ja, stimmt.
Ja.
Ich finde von Barilla die Arrabbiata-Soße geil. Die können ich auch so löffeln.
Hamburger Soße. Hammer. Gekauft aus dem Supermarkt.
Okay, aber so Fertigsoßen sind bei uns fast tatsächlich nicht.
Also nee, sonst auch nicht. Aber die Barilla-Soße, diese Arrabbiata-Soße, die ist, weiß ich nicht, die ist einfach geil.
Kannst du mir ja mal kochen, Daniel.
Ja, geben.
Ich habe zu Hause niemand außer mir zu Hause ist gerne scharf. Von daher ist das dann immer, esse ich das dann alleine.
Ja, Stichwort Land und Ausgleich. Hast du sonst deine Routinen jetzt schon gefunden oder hast du sonst einen Weg, wie du einen Ausgleich findest, wenn du gerade nicht in der Backstube stehst?
Versuch schon, jetzt mal wieder regelmäßig Sport zu machen.
Ne? Das versuchen wir doch alle.
Das merke ich schon, dass ich das einfach echt für meine Gesundheit machen muss, weil ich vor leider Gottes dann auch irgendwann mal Probleme mit der Bandscheibe hatte und auch immer noch habe. Mhm. Hab da vor vier Jahren da einen Weg gefunden, wo ich regelmäßig trainiere. Mit den Jungs von Five Home. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Die sitzen hier auch hinten am alten Güterbahnhof. Auch ein Startup, die sich halt im Bereich Personal Training selber selbstständig gemacht haben. Und ich brauche halt immer einen, der mich in den Arsch tritt. Ne? Fitnessstudio, irgendwann mal zwei Abos gehabt, zu keinem hingegangen. Und weißt du, wenn man sich im Leben, ich gehe nicht viel auf Party, ich gönne mir sonst auch nicht so viel. Dann sage ich, okay, dann gönne ich mir halt den und quäl mich einmal mit einem. Ja, da versuche ich schon jetzt ein, zwei Mal im Monat was zu machen. Wenn ich die Regelmäßigkeit hinkriege, dann ist das erstmal gut und kann den Gesundheitsstatus aufrechterhalten und meine Figuren kommt dann irgendwann später.
Ist das reguläres Indoor-Training mit Hanteln? Geht ihr nach draußen oder was machen die Jungs mit dir? Das ist
funktionelles Training schon. Okay. Viel mit eigenem Körpergewicht. Ist auch genug von da. Sowas,
sowas gute wie, Trainingsvoraussetzung.
Sowas wie Liegestütze, wo ich jedes Mal zusammensacke, aber einfach, und das ist, es wird einfach individuell auf meinen Körper gerade eingegangen. Und das ist wirklich, ich habe im Fitnessstudio so oft Übungen gemacht, wo es danach schlechter war, wo ich dachte, boah, komm, heute drücke ich mal die 80, 90 Kilo weg. Und dann dachte ich, ja geil, halbe Stunde ging es mir gut, danach war es dann scheiße. Und da bin ich froh, dass ich seit 4 Jahren wirklich eine halbwegs regelmäßige Routine drin habe. Und ja, das hilft schon, das Training mit den Jungs.
Ja, Routine, die fehlt bei mir noch.
Ja, wenn man die 30 überschritten hat, dann fängt es nämlich langsam an.
Jungs,
ja.
Mit den Wehwehchen.
Ja, stimmt, bei dir war es im Februar soweit, bei mir im März, ja.
Dann wird es nicht weniger. Bandscheibe, ja, da können wir alle ein Lied von singen, glaube ich, ne?
Also ich habe mein Hobby gerade gefunden, ich drehe Traktorreifen um. Also keine riesigen, aber große Reifen. Das macht Bock, also ich mache auch am liebsten draußen Sport. Lauf auf und ab, spring Seil, drehen Reifen.
Das kann ich mir bei dir auch einfach vorstellen.
Daniel, du darfst sehr gerne mal zum Wiesn-Workout, wie ich es gerne nenne, sehr vorbeikommen gerne.
Jederzeit.
Und einen Reifen drehen.
Jederzeit.
Kein Problem.
Mach ich. Fit wie ein Turnschuh.
Ja, du hast ja auch schon mal gekränkelt. Also fit wie ein Turnschuh würde ich nicht sagen. Ja, wo hast du alle defekte Stellen? Also ich kreis mal einen hier.
Ja, der Körper ist eine Baustelle. Ja, Sport ist Mord.
Working Process.
Das ist einfach so.
Ich zeige mal hier auf meinen Notizzettel. Sind Sie damit einverstanden?
Ja, mach doch mal. Wobei, ich hätte vorher noch eine Frage. Und zwar, bist ja eigentlich auch ein recht junger Vater, ne?
Ja.
Also, war das denn so, wie alt sind deine beiden?
3 und 1.
3 und 1, ja, Ende 20.
Etwas älter. Ach ja, was heißt, ich habe mir da vorher gar keinen Kopf gemacht. Ne? Es hat halt gepasst, ne? Und
oh, ist ja halt auch eine Entscheidung, ne? Also, ich meine.
Hatte ja schon vorab erwähnt, dass wir zwischendurch auch mal irgendwie mal ein halbes Jahr Pause hatten, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, Inga ist 3 Jahre älter, da gingen die Ideen schon mal eher in Richtung Hochzeit, Familie, Gründen, wo ich vielleicht dachte, okay, komm gerade, war ein bisschen überrumpelt mit, habe aber damals nicht drüber gesprochen. Dann habe ich irgendwann mal, habe ich sie vor veränderte Tatsachen gestellt und gesagt, boah, ich brauche mal kurz Zeit für mich. Hatten dann, wie gesagt, 3, 4 Monate, wo ich dann aber gemerkt habe, so Single-Dasein, Party machen, so, das ist nicht meins und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich habe einfach schon gemerkt, dass mir da echt was fehlte zu Hause und ja, und ich sag mal, in dieser Trennung ist auch was Gutes entstanden. Meine Frau hat sich damals einen Trennungsmops gekauft, ne, und ja, und seitdem ist Luis dann unser festes Familienmitglied seit 8 Jahren. Trennungsmops.
Also das könnte vielleicht der Folgentitel werden, Christopher. Ja. Christopher Klimphove, der Trennungsmops.
Steht auf jeden Fall jetzt weit oben.
Und der Trennungsmops, ja, ist so geil.
Die Geschichte vom Trennungsmops.
Ach Gott, ja.
Ich notiere.
Nein, also und wie gesagt, auch mit den Kindern, das war schon so geplant und gewünscht, früh Vater zu werden, dass man halt hinterher, wenn man selber ein paar Jahre älter ist und die, dass man dann auch mal gemeinsame Dinge machen kann. Ich habe das immer sehr geschätzt, dass meine Eltern wirklich verhältnismäßig jung waren, ne? Und ich habe das ja, mal das viel mitgekriegt, so als ich in der Grundschule war und die Eltern waren schon 60, 65 und meiner war gerade dann so Ende 30, Anfang 40, ne? Und da dachte ich, okay, dann hat man halt auch hinterher schöne Erlebnisse am Glas mal zusammen gehabt.
Daniel, wir müssen uns ranhalten.
Der Zug bei mir ist abgefahren, was das angeht, glaube ich. Also
ja, du kannst noch. Stehst ja, noch gut im Saft.
Ja, da kann man sich auch noch sagen, ne? Alter ist nur eine Zahl. Man ist so jung, wie man sich fühlt.
So ist das.
Aber ja, sie geben einen so viel, die Kleinen.
Ja, genau.
Ja.
Auch wenn du es noch nicht wahrhaben willst. Ich bin fest davon überzeugt.
Stimmt.
Jetzt darf ich.
Ja, gerne.
Ich habe Fragen an dich, junger Mann. Sind Sie bereit?
Aber hallo.
Es geht los mit Stein oder Backofen. Steinofen oder Backofen.
Simon, du hast es nicht erklärt.
Ach so, Entschuldigung, es kommen jetzt die 10-Oder-Fragen. Hallo, jeder in Münster weiß, die 10-Oder-Fragen kommen irgendwann.
Ach so.
Es kommen jetzt 10-Oder-Fragen, wo du dich für eins entscheiden musst.
Okay.
Entschuldige. Also,
Steinbackofen, all unsere Brote backen wir auf Steinofen.
Okay. Entschuldigung, jetzt bin ich selbst ganz peinlich berührt. Aber das muss ja auch mal passieren. Das wird auch nicht geschnitten. So, Mark Forster oder Tim Bensko?
Irgendwas musste kommen. Dann sag ich mal Mark Forster, ne?
Stichwort Tigerentenclub. Bist du für die Tigerenten oder die Frösche?
Tigerenten.
Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg?
Schwierige Entscheidung tatsächlich. Benjamin Blümchen.
Nordwalde oder Nepal?
Nordwalde.
Rund oder eckig?
Rund.
Stichwort Sachen verlieren. Eher den Schlüssel oder das Handy?
Beides.
Hanteln oder Terrabänder?
Hanteln.
Vin Diesel oder The Rock?
Vin Diesel.
Schwarzwälder Kirsch oder Frankfurter Kranz?
Boah, beides nicht so mein Favorit, aber dann lieber Frankfurter Kranz.
Verlierst schon mal gern das eine oder andere Teil, habe ich gehört.
Ja, was heißt verlieren? Also wir müssen nicht mal übertreiben, ja, verlegen, ne? Ich glaube auch manche Leute machen das inzwischen extra, um mich zu ärgern.
Es gibt jetzt, falls du iPhone-User bist, gibt's doch jetzt diese neuen kleinen Dongles, die man überall dranhängen kann, um den Standort zu tracken. Vielleicht wäre das was für dich.
Ja, ich glaube, Handy ist bisher noch gar nicht so häufig. Ja, doch. Doch, gar nicht mal so lange her. Ja, stimmt, wirklich.
Mein Kumpel wollte sich jetzt auch so ein Teil holen und stellt's in sein VW2 in seinen Bulli rein. Weil er meint, da kann ich immer meinen Bulli tracken. Finde ich gar nicht so schlecht. Und die Dinge halten ja Ewigkeiten. Ne? Weißt du, wovon ich rede? Du guckst so ahnungslos.
Keine Ahnung. Ich habe dir ehrlich gesagt gerade gar nicht so wirklich zugehört.
Es gibt auch so smart Devices, wo du all deine Gegenstände tracken kannst.
Ja, ich weiß, ja.
Und das gibt's jetzt auch vom großen Apfel.
Ey, ich bin also da auch völlig zerstreut. Also manchmal habe ich mein Handy in der Hand und
zeig mal gerne dein Handy unserem Gast, wie toll das aussieht. So. Hervorragendes Display.
Ja.
Lightsaber-Mode.
Das ist geil. Das ist Sonderedition.
Ja, das hat definitiv, haben das nicht viele. Ja. Ey, das ist, mein Gott, ey.
Und diese Mark Forster-Nummer, tut mir leid, aber das habe ich halt selber auch schon oft gehört.
Jeder
aber
hat einen Kumpel, der aussieht wie Mark Forster. Das ist so.
Du hast wirklich das Potenzial, hinten raus noch einen neuen Berufsweg zu gehen.
Ja, mal gucken mit dem Singen. Wenn es dann mit dem Backen nicht mehr klappt.
Dann ja, wenn er kann schon sagt, du hast eine gute Stimme.
Dann.
Hat das Potenzial.
Definitiv.
Hast du es schon mal
denk noch mal drüber nach.
Hast du es schon mal ausgenutzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise? Oder hast du schon mal wirklich Autogramme gegeben?
Tatsächlich nicht.
Ich würde es halt einfach mal durchziehen und wirklich unterschreiben.
Kannst
Krimphove. Schön. Tja, Daniel, mit dir kann man keinen verwechseln, ne?
Ich denke nicht. Ich hoffe es zumindest.
Unverwechselbar.
Völlig einzigartig. Jo.
Sieht auch ganz glücklich aus. Smoothies, ein bisschen Weingummi.
Bisschen müde, nochmal Zeit für eine Runde Schlaf, glaube ich.
Was steht jetzt gleich noch an?
Ich muss einmal gleich rüber zur Hafenkäserei. Brauche ich ein bisschen Käse, weil wir da Thema lokale Partnerschaften, weil wir da gerade so ein bisschen...
Mit wem triffst du dich, Daniel, Marius?
Cornelius,
ja. Vertriebler.
Holen jetzt gleich mal einen Laib Käse ab und dann wollten wir morgen nochmal, mal ein bisschen Käsegebäck tatsächlich backen.
Geil.
Das ist halt, das ist jetzt schon ganz ordentlich, aber ich glaube mit dem regionalen Käse und dann sogar noch auf Biobasis kann das eigentlich nur noch besser werden. Ansonsten muss ich noch für morgen ein bisschen was vorbereiten. Wir backen morgen neues Brot, was noch nicht groß verraten werden darf.
Kannst du es mal umschreiben, was uns erwarten wird? Ist es ein Brötchen, ein Brot wirklich? Oder?
Ein Grillbrot.
Okay.
Also das heißt jetzt nicht so das typische Brot, wo du dir Scheiben abschneidest und belegst, sondern eher halt Richtung Baguette, was du dir zum Grillen halt so abreißt.
Oh, das ist geil.
So Richtung Ciabatta, so.
Ja, es geht so in die Richtung eines Fougas. Wir arbeiten mit einer wilden Hefe. Das ist nochmal was Besonderes. Es ist, aber zu viel will ich gar nicht verraten. Und es wird einen Masematte-Namen haben. Ich habe mal Bock da drauf, ein Produkt, wo ich von überzeugt bin, dass einfach mal wirklich von A bis Z richtig geil zu präsentieren, weil ganz gute Erfahrung mit gemacht, wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt und ein gutes Brot mal marketingtechnisch so ein bisschen aufzieht und dem Kunden mitnimmt, Hintergrundinformationen, dann hat er schon Bock da drauf und von daher werden wir das bei dem Brot mal so ein bisschen aufziehen und war für mich auch mal wieder Zeit, so ein bisschen, wir hatten ja gerade über Rituale gesprochen, das ist für mich auch so ein Ritual halt, 1, 2, 3 Mal im Jahr muss ich schon in der Backstube ein bisschen was austesten, neue Produkte entwickeln. Das brauche ich immer so ein bisschen für meine kreative Art neben dem Büroalltag. Und freue ich mich drauf, wenn wir da morgen dann auch ein paar Videoaufnahmen, Sequenzen machen. Das steht noch an. Und ansonsten nicht mehr viel heute.
Sobald es das Brot also gibt, werden wir es euch wissen lassen.
Absolut.
Und dann auch den Namen. Das hat mich selber gerade neugierig gemacht. Gibt es Momente, wo du eskalierst, lieber Christopher?
Tja, ich habe mich schon am Anfang gefragt.
Was antworte ich auf diese Frage?
Nee, generell, was wollt ihr überhaupt? Weil wenn der Podcast eskaliert heißt und ich bin eigentlich so ein Normalo und ich eskaliere, also das ist schon...
Ich meine, vielleicht in der Gorilla-Bar zuletzt.
Ja, ist ja lange her, ne? Ist lange her, ey. Wann war ich das letzte Mal in der Bar? Also das kann ja nur... Ja, vor 10 Jahren, als ich Inga kennengelernt habe, nein, aber klar, wenn man trinkt, dann eskaliert man halt ab und zu, aber alles im Rahmen, ne? Aber auf dem Preußen kann ich eskalieren, aber auch das Thema packt mich nicht mehr so, wie es mal war, weil das ganze Thema Fußball ist für mich durch Corona ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wie sich der Fußball da so präsentiert hat, das hat mich ein bisschen genervt, von daher ist meine Leidenschaft zu dem Sport da auch ein bisschen abhanden gekommen. Aber ansonsten eskalieren.
Auf dem Kinderspielplatz, wenn die anderen Eltern sich falsch verhalten.
Ich habe eine Geschmacksexplosion, wenn ich unser neues Brot probiere. Dann eskaliere ich wahrscheinlich, aber ansonsten.
Okay, sehr gut. Marketing, Dude, durch und durch. Dann können wir nur noch sagen, die letzten Worte liegen bei dir mit deiner Mark Forster Stimme. Hau raus, was du noch sagen willst, und wir sind raus.
Oh, ja, war ich nicht drauf vorbereitet, ne? Aber ich bin auch kein Mann der großen Worte, von daher, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, wenn das entscheidet, wenn ich meine eigene Stimme dann hören darf. Ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich euch noch mitteilen darf. Ich kann mal in die Kamera winken, aber ne, ich weiß es echt nicht.
Alles gut. Wir bedanken uns für deine Zeit. Wir wissen, dass du schon einen langen Arbeitstag hinter dir hast und wünschen dir, deiner Familie und natürlich dem Unternehmen nur das Beste und ja, sind damit raus.
Bis dann.
Vielen Dank. Ciao.